Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Tobi.
Komische Pause. Ich bin Philippe.
Hi, und ich bin Sebo. Ich bin heute zu Gast für Markus, der ist auf Reisen und ich springe ein, um mit meinem Gameboy-Wissen hier die Runde zu bereichern.
Ach, daher die Pause gerade eben. Irgendwer fehlte hier. Es war so seltsam leise.
Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen. Genau, wir haben uns den wunderbaren Sebo eingeladen, weil es beim letzten Mal so schön war. Und wir haben uns überlegt, was könnte denn unser Dreier gemeinsamer Nenner sein? Und das hat nicht lange gebraucht, bis wir zu dem Schluss gekommen waren, dass der Gameboy unser allererster Konsole gewesen ist. Trifft das zu bei euch? Bei mir zumindest?
Das war so der Ursprung der Videospielerei bei mir. Ja. Abgesehen von irgendwelchen LCD-Spielchen, oder?
Nee, bei mir war es auch der Gameboy. Ich wollte, glaube ich, immer unbedingt einen Mega Drive haben, aber das habe ich nicht bekommen, weil meine Eltern meinten, du hast schon einen Atari und da sitzt du genug dran. Es gibt keine weitere Konsole und dann habe ich aber doch irgendwann den Gameboy gekriegt. Das war also tatsächlich offiziell die allererste Konsole bei mir im Haus. Also wenn man Pong nicht zählt, was wir damals noch rumstehen hatten.
So richtig proprietär Pong?
Ja, genau.
Mit ohne alles anderem.
Mhm, genau, okay. So richtig so ein Pong-Ding zu Hause stehen gehabt.
Wir haben uns heute einen riesigen Stapel alter Gameboy-Spiele hier auf den Tisch gestellt und werden einfach mal so Spiel für Spiel durchgehen und schauen, was uns dazu noch so einfällt aus der Erinnerung. Also es sind alle Spiele, die wir drei mehr oder weniger schon mal gespielt haben. Und ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach mal die Runde durch. Jeder schnappt sich ein Spiel und dann gucken wir mal, was passiert.
Genau, vielleicht kann ich noch kurz einfügen. Meine Freunde sind ja auch alle fürchterlich alt, so wie ich. Und ich habe einmal rumgefragt in meinem Freundesbekanntenkreis, ob es da Erfahrungen gibt mit dem Gameboy. Und habe ein paar Zusendungen bekommen. Und wir werden dann gucken, dass wir die zwischendurch mal einspielen. Wir haben auch unter anderem zum Beispiel meine Mutter dabei, die uns darüber erzählt, was sie für Erfahrungen mit dem Gameboy hat.
Aber bevor wir starten, vielleicht einmal ganz kurz in die Runde gefragt. Dieser Gameboy, was hat der denn so für eine Geschichte bei uns, Philippe? Wie ist es bei dir? Wann hast du den bekommen? Warum hast du den bekommen? Wie hast du ihn bekommen?
Das dürfte gar nicht so früh gewesen sein, dass ich den Gameboy bekommen habe. Der war ja dann doch schon 89 in der Welt unterwegs und im September 90 hat das dann irgendwann auch mal nach Europa geschafft. Und ich hatte tatsächlich erst ein NES und das war mein Kommunionsgeschenk irgendwann im Jahr 91 oder so um den Dreh. Und danach erst kam der Gameboy, ein Weihnachtsgeschenk. Lang drauf hingefiebert, weil, also die Mobilität an sich war schon sehr reizvoll, das irgendwohin mitschleppen zu können und nicht immer einen Fernseher und ein paar Steckdosen zu brauchen, das war schon großartig und irgendwie wirkte es insgesamt moderner auf mich, dieses Gerät, die Spiele wirkten auch zeitgemäßer, obwohl es in Schwarz-Weiß war und dann war das Ding endlich da und natürlich war erstmal monatelang an nichts anderes zu denken als an Tetris. Jedes weitere Spiel war für die damaligen Taschengeldverhältnisse unerschwinglich. Angefangen bei irgendwie 49 Mark 95 und dann gab es so krumme Summen wie 54 Mark für Nintendo World Cup und der Standard war irgendwie dann bei ganz, ganz vielen Spielen 69 Mark. Also blieb es erstmal ganz schön lange dabei und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, wie dieses frische Plastik und die Styroporverpackung gerochen hat beim Auspacken. Und ich kann mich auch dran erinnern, wie sehr ich das gesuchtet habe, dass ich irgendwann angefangen habe, Zuckungen von der Überreizung zu bekommen, vom ganzen Blöcke und Steinchen aufeinander stapeln. Ja, das war der verhängnisvolle Anfang meiner Geschichte.
Aber witzig, weil du ja gerade das Schwarz-Weiß, beziehungsweise eigentlich ist ja grün-schwarz,
ja. Ja.
Das ist natürlich aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber man hat das damals irgendwie, also ich zumindest, habe das keine Sekunde in Frage gestellt, dass es irgendwie komisch ist. Man war ja schon natürlich von anderen Konsolen und von Computerspielen zumindest ja Farbe auf dem Bildschirm gewohnt, aber dadurch, dass das so neuartig war, dieses portable Gerät, hat man das als völlig gegeben hingenommen, dass das jetzt natürlich schwarz-weiß oder grün-schwarz sein darf. Also ich habe das nie irgendwie als ein Manko großartig erlebt.
Es war eben nicht das Beschneiden eines NES, so von Farbe auf schwarz-grün, da fehlte einem nicht etwas, sondern diese LCD-Spiele, die es sonst gab, diese Tiger-Dinger.
Ich wollte gerade sagen, oder die Game & Watch-Teile.
Oder die Game & Watch-Teile, die waren plötzlich mega krass. Das war nicht ein Spiel, wo vorgezeichnete Figuren drauf waren und die hatten drei Animationsphasen und das war's, sondern du hattest eine Dot-Matrix, die ist so cool da auf dem Bildschirm stand.
Stereo-Sound.
Genau. Und dann waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also diese Punkte konnten die Welt bedeuten. In allen möglichen Konstellationen und in allen 5 Grauabstufungen, die sie beherrschten.
Sebo, hattest du auch Zuckungen vom Blöcke hin und her schieben?
Nee, Zuckungen hatte ich keine. Ich habe aber teilweise dann davon geträumt oder ich habe, wenn ich die Augen zugemacht habe, einfach noch Tetris-Steine runterfallen sehen. Also das war bei mir so. Ja, Gameboy kam bei mir ins Haus. Ich wusste es gar nicht mehr so genau, aber netterweise hatte meine Mutter das noch im Kopf. Das war also Weihnachten 1990, also in einem Early Adopter quasi schon. Und ich hatte den Gameboy, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das war eine ziemliche Überraschung, dass meine Eltern den besorgt haben. Sicherlich hatte mein Vater die Idee, da der immer sehr technikaffin war und da war wahrscheinlich auch ziemlich heiß drauf. Und ja, den gab es Weihnachten. Und ich glaube, ich habe auch direkt Super Mario Land dazugekommen. Und ich wusste, glaube ich, nie so genau, was die Spiele kosten, weil ich habe mir nicht ein einziges selber gekauft. Ich habe die immer geschenkt gekriegt. Dann gab es sowas, keine Ahnung, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern vielleicht mal, wenn ich Glück hatte oder so. Oder wenn, keine Ahnung, in der Schule lief irgendwas besonders gut oder so. Dann gab es ein Gameboy-Spiel. Und
so ja, kommen doch einige zusammen.
Ich hatte dann vorhin nochmal geguckt, ich glaube um die 15, 16 Stück hatte ich. In meinem Kopf waren es viel mehr, aber da man sich immer ständig mit seinen Freunden was hin und her geliehen hat, verschwimmt auch so ein bisschen, was war eigentlich meins und was hatte ich mir nur ausgeliehen.
Ja, stimmt.
Aber da war eine ständige Fluktuation, weil den hatten ja dann doch recht viele Leute. Ja, also Weihnachten gab es den und ich weiß, was das Beste war. Das war so ein Geschenk natürlich für mich, weil ich war, der Spieler war uns in der Ferie, mein Vater auch, aber ich saß halt viel am Atari ST damals und habe da ganz viel gespielt. Das ist tatsächlich auch meine allererste Konsole gewesen, der Game Boy. Ich wollte eigentlich gerne schon immer vorher einen Mega Drive haben und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du sitzt schon so viel am Atari, du kriegst nicht noch eine Konsole. Aber der Game Boy war dann wohl keine richtige Konsole, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es ihn dann und das habe ich natürlich total gefeiert. Und wie gesagt, kam mit Tetris, Mario gab es, glaube ich, soweit ich weiß, direkt dazu. Und ja, das Krasseste war, dass meine Schwester, die war 2 Jahre jünger, war tatsächlich eifersüchtig und so eifersüchtig auf das Gerät, dass wir uns darum gestritten haben und sie dann zu ihrem Geburtstag im August, das war noch ein bisschen hin, auch einen eigenen Gameboy bekommen hat. Und damit hätte eigentlich keiner gerechnet, weil meine Schwester hat nix angefasst, was irgendwie was mit Spielen zu tun hat. Das war ihr total egal, aber irgendwie war der Gameboy so ein Ding, dass sie den auch unbedingt haben musste. Und das war für mich im Nachhinein auch ganz praktisch, weil sie auch Spiele bekommen hat. So, also okay, sie hat dann, hatten wir quasi noch ein paar mehr Spiele rumfliegen, die dann Tinker geschenkt bekommen hat, sodass unsere gemeinsame Bibliothek gewachsen ist. Ich glaube, wir hatten sogar ein paar, ich glaube, meine Eltern haben sich Mahjong gekauft, oder Shanghai hieß das da,
mit dem
Gameboy. Ja, ich habe sogar das gespielt, weil es halt ein neues Spiel war.
Ja. Wir hatten ja nichts.
Ja, eben, wir hatten ja nichts, genau. Und ja, witzig, jetzt wo er es erwähnt hat, für mich wirkte der Gameboy auch überhaupt nicht rückständig, auch wenn ich eigentlich gewohnt war vom Atari mit Farbe und naja, viel besser war die Musik da nicht, aber so eigentlich richtige Spiele gewohnt war, war der Gameboy trotzdem irgendwie was Besonderes. Klar, der war auch mobil, den konnte man dabei haben, da konnte man auch im Bett mal drauf spielen, wenn man jedenfalls die Lampe hinterm Bett so richtig justiert hat, dass man noch was erkennen konnte. Mhm. Und den konnte man auch im Auto benutzen und mitnehmen. Das war natürlich super cool. Und ich habe immer schon so ein Faible für Computerspielmusik gehabt. Und der Gameboy hat so einen ganz eigenen Charme. Ich habe die Jungs hier ja offenbar auch schon mit ein paar Gameboy-Songs gefoltert hier bei den Quizzes.
Ja.
Und ich habe da ganz, ganz doll Erinnerungen. Also ich habe auch wirklich die Kopfhörer exzessiv genutzt. Und so Sachen wie, ich habe teilweise das erste Mario nur durchgespielt, damit ich die Endmusik hören konnte und habe die dann mit meinem Kassettenrekorder und einem Mikro aufgenommen, damit ich die auf Kassette hatte und das abspielen konnte.
Die hattest du ja auch schon in einem Quiz dabei.
Ja, genau. Und also mein Highlight war in der Hinsicht war Parodius. Das hatte ein eigenes Soundmenü im Hauptmenü. Da konnte man dann die Musik anhören und da hing ich auch ewig dran. Ja, genau. Also 90 ging's los bei mir, Weihnachten, und dann war ich hooked.
Geil.
Wo lag denn dein Grundstein, Tobi?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so aufs Jahr wirklich noch datieren kann, aber im Gegensatz zu Sebo bin ich ja eher der Late Adapter, wie wir alle wissen, und habe immer alles erst ein bisschen später gehabt. Und so war es auch hier. Also zu der Zeit hatte ich eigentlich schon meinen C64. Das war so mein Spielgerät der Wahl. Und alle um mich herum hatten auch Konsolen, die hatten ein Master System oder ein NES und so. Und dieser Gameboy, ich wurde, glaube ich, über die Werbung im Fernsehen darauf aufmerksam. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Werbespot, wo so zwei Jungs irgendwie auf den Bus gewartet haben. Mhm. Und dann stiegen die in den Bus ein und spielten mit dem Link-Dialogkabel Tetris und wurden dann in so eine Welt gesaugt, wo so echte Steine dann irgendwie auf sie niederflogen und die dann da ausweichen mussten irgendwie.
Zogen sich gegenseitig aus den Schluchten raus, damit sie nicht erdrückt wurden.
Und das hat mich ordentlich geflasht, das weiß ich noch. Das fand ich sehr, sehr geil. Und das sah auch geil aus für die damaligen Verhältnisse. Und das Ganze dann auch noch irgendwie zum Mitnehmen hat mich unheimlich fasziniert. Meine Eltern waren aber auch immer kontra alles, was sich irgendwie am Bildschirm bewegt. C64 war schon argumentieren genug für mich damals. Aber mit dem konnte man ja nicht nur spielen, sondern auch arbeiten. Konnte ich ihn dazu zumindest noch irgendwie einreden. Das war beim Gameboy schon schwieriger. Und ich erinnere mich, dass ich dann eines Tages hier bei uns in Hannover zu Brinkmann gegangen bin. Das war so ein Technikhaus. Ich weiß gar nicht, ob das was Regionales ist oder.
Also ich kenne Brinkmann auch, aber also ich glaube, das muss es auch in Hildesheim dann gegeben haben, wenigstens, weil ich war ja als Kind ganz selten in Hannover.
Vielleicht so eine norddeutsche Geschichte oder?
Ja, kann gut sein.
In Ostwestfalen gab es das nicht.
Nee. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich ein hannoversches Unternehmen gewesen. Egal. Also so ein Technikhaus zumindest, und die hatten eine Spielzeugabteilung, und da habe ich mir zum ersten Mal diesen Gameboy in die Hand geben lassen vom Verkäufer, um mir den mal anzuschauen. Und da hat er dann so random irgendein Spiel drin gehabt. Das war Solar Striker, das weiß ich noch. Und da war es dann halt auch geschehen. So, ich musste dieses Ding haben. War viel zu teuer. Meine Eltern waren, wie gesagt, dagegen. Und mein Cousin war jemand, der hat immer sich diese Dinge schon sehr früh gekauft. Der hatte Mega Drive und so auch ein Gameboy, und der ist so 4 Jahre älter als ich. Und der war so jemand, der hat diese Sachen dann auch immer relativ schnell wieder verkauft. Und dann hat er mir diesen Gameboy auch irgendwann überlassen. Mit Tetris, Super Mario Land und Balloon Kid, glaube ich, waren dabei. Und Golf, genau. Und das war so mein Einstieg ins Gameboy-Spielen. Und dann hatten so ringsrum in meiner Klasse dann auch noch andere Jungs dann Gameboys. Da haben wir dann Spiele getauscht und so weiter. Und das muss so, ich schätze mal, so 92 gewesen sein, würde ich sagen. 91, 92 auch. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserer Runde. Wir greifen einfach mal in den Pott. Wer möchte anfangen?
Immer der fragt.
Würde ich auch so sagen.
Dann greife ich mal, nicht ganz blind, in die Schatulle hier und schnapp mir mal das erste Spiel. Und wer hätte es gedacht, ich habe es gerade erwähnt, Super Mario Land ist es natürlich. Ich halte hier also diese Originalverpackung in der Hand. 47,50 Mark hat es wohl mal gekostet. Also das ist genau das Ding, was mein Cousin sich damals gekauft hat. Was soll man sagen? Also das klassischste Gameboy-Spiel neben Tetris, würde ich sagen. Mhm. Jeder hat es wahrscheinlich gehabt und gespielt. Das ist ja eines dieser Spiele der ersten Wave gewesen, also Super Mario Land und Golf, Tennis, Alleyway, Solar Striker. Da war das auf jeden Fall dabei. Es sollte übrigens auch eigentlich zunächst im Bundle erscheinen mit dem Game Boy. Letztendlich hat es dann aber Tetris geschafft, dem beizulegen, weil der Lizenzverwalter von Tetris, ein holländischer Spieleprogrammierer namens Hank Rogers, der war der Meinung, dass Tetris irgendwie eine breitere Zielgruppe abholen würde. Und somit entschied sich Nintendo dann, Tetris beizulegen und nicht Super Mario Land. Aber trotzdem ist es ja extrem populär geworden. Und ich fand's geil. Also ich kannte Super Mario schon vom NES natürlich und fand Super Mario Land dann auch noch ein bisschen geiler, ehrlich gesagt, weil es ja so ein bisschen moderner aussah und es war so ein bisschen vielfältiger irgendwie. Man hatte ein bisschen mehr Abwechslung in den Levels bei Super Mario.
Fluggerät.
Genau, man konnte fliegen, U-Boot fahren natürlich. Mhm. Und insgesamt war einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin. Auf dem NES Super Mario Bros. War ja doch immer relativ gleichbleibend. Die Hintergrundfarben haben sich mal verändert, mal oben, mal unten. Aber das war natürlich beim Super Mario Land ganz anders. Und das fand ich schon geil. Also dieses ägyptische Setting und unter Wasser und so, das war super. Habt ihr das auch gehabt?
Ja, also ich hatte Super Mario Land direkt dazu bekommen. Ich hatte vorher nur ganz wenig Erfahrung mit Mario. Wie gesagt, ich hatte nie eine Konsole an sich zu Hause. Ich hatte nur einen Kumpel, näheren Bekannten, ein reiches Zahnarztkind, und der hatte ein NES zu Hause. Und immer wenn der Geburtstag gefeiert hat, dann waren wir halt da und dann konnten wir ein bisschen NES spielen. Und da hatte ich so ganz flüchtige Berührung mit dem ersten Mario. Und ich kannte vorher noch das Mario, das gab es auch auf Atari, wo man Mario und Luigi spielt. Wie hieß das? Das ist ja, glaube ich, nur Mario Bros. Oder? Mhm. Wo man gegen nur diese Röhren hat und überall kommen die Schildkröten raus und man ist da mit so einem Hammer bewaffnet.
Ja.
Das war der Mario, den ich so kannte. Und ja, ich kannte halt Mario sonst nur von Bildern, also aus der Powerplay, aus Artikeln. Und das Super Mario Land war dann so eigentlich meine erste Erfahrung mit Mario. Deswegen war das für mich auch alles gar nicht so anders oder so, weil das war halt dann das richtige Mario, was ich als erstes kennengelernt habe. Und ja, ich habe es geliebt. Also ich weiß noch, ich habe da wirklich Tage dran gesessen, bis ich es dann mal durch hatte. Ich war ja auch noch klein und man war ja damals noch nicht so gut. Aber ich hatte ja auch nicht viel. Ne? Ich hatte Tetris und Super Mario. Und wenn ich keinen Bock mehr auf Steine stapeln hatte, war das halt die einzige andere Wahl. Das heißt, man hat sich dann auch rein verbissen.
Ja.
Und ja, ich habe ganz große Liebe für die Mario-Musik natürlich. Und das Abspannlied von Mario, was ganz am Ende kommt, nachdem man da das UFO, das Raumschiff da, den Oberbösewicht auf jeden Fall besiegt hat.
Das hat mich zum Beispiel auch ein bisschen irritiert bei dem Spiel, weil man kannte ja irgendwie aus dem NES-Spiel und auch aus der Serie, die es im Fernsehen gab, man kannte ja irgendwie Bowser und Prinzessin Toadstool, beziehungsweise
Peach.
Prinzessin Peach, genau. Und hier gab es jetzt plötzlich Prinzessin Daisy und Tatanga hieß ja, glaube ich, der Endboss.
Damals hat man sich auch ein bisschen gewundert, wo kommt das eigentlich her? Weil das ja auch stilistisch gar nicht richtig reinpasst in die Serie und die normalen Namen der Gegner nicht übernommen wurden. Da gab es auch neue Gegner und man ist sich nicht so ganz sicher. Es gab damals, glaube ich, zwei Entwicklungsstudios bei Nintendo. Eins wurde hier von Gunpei Yoko geleitet und das andere von Miyamoto. Und die hatten aber keins der Studios so richtig, sondern ich glaube, so Mitarbeiter von dem Gunpei-Studio saßen da mit dran und ich glaube, er war auch so leicht involviert. Und deswegen hatte das irgendwie nochmal einen ganz eigenen Touch. Also gerade die Fluglevels, die wir angesprochen haben, oder halt der U-Boot-Level, sowas kommt ja sonst gar nicht darin vor. Und sogar für die amerikanische Veröffentlichung wurden die japanischen Namen der Gegner beibehalten. Das hat man das ja immer irgendwie angepasst. Und hier hat man auch die japanischen beibehalten. Es stand also so ein bisschen für sich und auch so ein bisschen raus aus der Serie. Also ich glaube, es gibt kein anderes Mario, wo man gegen Moais kämpft und dann gab es ja noch eine ägyptische Welt und wie gesagt, die Flugsequenzen und auch die Spinnen, die sich von oben runtergelassen haben, also super untypisch eigentlich für Mario-Spiele.
Diese garstigen kleinen Hexen in diesem chinesisch angehauchten Level am Ende.
Ja, ich habe das ganz vergessen, dass am Ende noch so ein chinesischer Level war.
Oder ich habe es nie zu sehen bekommen, so weit kam ich gar nicht.
Und dann gab es ja auch noch diese riesigen rollenden Steine, auf denen man laufen musste zum Teil, so die hin und her gerollt sind, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Und also damals für mich war das Ganze, das war halt Mario. Und als ich dann später Kontakt zu den anderen Mario-Spielen hatten, war ich überrascht, dass Mario gar nicht so ist. Also, dass das schon ein sehr eigenes Ding war. Ja, aber wie gesagt, als Kind fand ich es fantastisch. Und wie gesagt, bin dran geblieben. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal durch hatte, bin ich runter, muss irgendwie ein Sonntagmorgen gewesen sein. Und meine Eltern und meine Schwester saßen schon am Frühstück und mussten sich dann alle die Abspannmusik anhören und sehen, wie ich da langfliege, weil ich es endlich geschafft habe. Und ich war so stolz. Ja, das ist mein Kontakt mit Super Mario Land gewesen.
Ich konnte es mir nur ausleihen. Ich hatte es gar nicht selber besessen. Und kenne deswegen die ersten 3, 4, vielleicht 5 Level. Die ersten 3 umso intensiver. Und deswegen spielt für mich in der Erinnerung Super Mario Land grundsätzlich in Ägypten. Und diese Überraschung, dann diesen krassen Kontrast zwischen Super Mario Brothers 1 und 3 auf der einen Seite, 2 steht ja nochmal außen vor, und Super Mario Land auf der anderen Seite, das habe ich irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so eins von denen ist fake. Und dadurch, dass sich so eine Serie dann auf dem NES fortsetzte, irgendwelche Elemente wurden aufgenommen, fühlte sich das so dazwischen gemogelt und untergeschoben an, das Spiel. Aber nichtsdestotrotz, es war da, es war mit Mario und es war gut programmiert, es war gut gestaltet. Deswegen hat es ja trotzdem Spaß gemacht. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich das, oh mein Gott, das ist ein Lifehack-Gefühl hatte. Als ich tatsächlich ohne Anleitung, weil ausgeliehen, festgestellt habe, hey, wenn ich B gedrückt halte, dann läuft das schneller.
Stark.
Was man so als Grundschüler, der mit Videospielen so circa nichts am Hut hat, außer dass er vielleicht mal ein paar Steinblöcke durch die Gegend schiebt, wo sollte man dir jemals den Bezug her haben? Jetzt ist es der absolute Oberstandard. B gedrückt halten ist immer Rennen, egal in welchem Spiel und auf welchem System. Sogar auf der PlayStation hält man B gedrückt und rennt schneller, obwohl es da nur Dreieck, Kreis, Kreuz und Quer gibt. Also da merkt man schon, wie sehr das quasi Videospiel 101 war, so Videospiel für Dummies, damit man überhaupt erstmal so ins Machen kommt.
Ja. Jetzt muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ich gerade dieses vierte Level oder diese vierte Welt erwähnt habe, die ja augenscheinlich in China spielen soll. Da gibt es diese kleinen Hexen, die partout nicht draufgehen wollen, wenn man auf sie draufhüpft, die stehen immer wieder auf.
Ich kann dir sagen, was das ist. Ich sehe gerade das Cover vor mir und ich bin so ein bisschen Hongkong-China-Film-affin. Das sind chinesische Vampire.
Ah, okay.
Das sind die, die sich immer so springen, vorwärts bewegen. Auch in den Filmen, die haben immer die Arme so nach vorne und die springen immer.
Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte,
die
Musik in diesem Level, Sebo, du könntest die noch vor Ohren haben.
Ich müsste da, glaube ich, noch mal reinhören.
Spiel mal kurz mal an.
Mach mal eben.
So, das war, wie gesagt, aus der vierten Welt und da habt ihr vielleicht gehört, ganz am Anfang dieses extrem stereotypische, diese China-Klischee-Melodie,
ja,
die ich jetzt eigentlich so in Europa verortet hätte, dass das für uns Europäer so ein, ja, so ein klischeehafte chinesische Tonabfolge ist irgendwie. Aber es kommt ja aus Japan irgendwie. Also ist das wirklich eine echte chinesisch oder asiatisch angehauchte Tonabfolge, die auch dort für klischeehaft asiatische Melodie steht, oder wie ist das?
Ich finde es gut, dass man in Asien auch klischeehaft asiatisch, na gut, aber ja, weil man erkennt es ja sofort und offenbar sind wir nicht die Einzigen, die davon so geprägt sind, dieser Tonfolge, wir können es ja auch direkt sagen, oh ja, das klingt chinesisch.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn man ins China-Restaurant geht, dann klingt die Musik ja auch so ein bisschen so. Das ist wahrscheinlich so der Eindruck, den man hat.
Wahrscheinlich stehen in diesen Restaurants auch mehr Porzellan-Buddhas rum als in jedem chinesischen Restaurant in China.
Da könnte ich so ein paar Vermutungen mal spielen lassen. Und zwar, dass wir diese Tonabfolge hier in Deutschland als typisch chinesisch erachten und dass Japaner das als typisch chinesisch erachten, könnte sein, dass das von den Amerikanern ein gestreutes Stereotyp ist, weil die Japaner ja auch unter mega krassem amerikanischen Einfluss standen. Also vorher schon irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben sie sich ja, um sich aus dem Einfluss irgendwie so ein bisschen rauszulösen, haben sie sich ja super schlau der Achse des Bösen damals angeschlossen. Hat super geklappt, Daumen hoch, und hinterher so der Wiederaufbau, der wurde ja auch von Amerika mega unterstützt und diese ganzen Einflüsse, die es da so gab, die waren ja, also zum Beispiel Anime-Kultur, die ist ja super krass von Disney geprägt und so, und dieses ganze Popkulturelle, was aus Amerika wahrscheinlich rübergeschwappt ist, hat auch solche Klischees wahrscheinlich befeuert. Und wie in jedem Stereotyp oder Klischee gibt es natürlich so ein Korn Wahrheit, also dieser Tonsatz, aus dem man so wählt in der chinesischen Musik, das ist halt die Pentatonik, die stimmt schon. Also die haben schon aus den richtigen Tönen gewählt, aber dann irgendwie so reduziert auf diese eine Abfolge. Ding, 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 ding. Eigentlich haben sie auch noch ein paar mehr Kombinationen aus den Tönen hervorgebracht in China, aber gut, das macht es so direkt wiedererkennbar. Und auch in Japan kann es Vorurteile geben.
Die sind dann eben nicht bis nach Europa durchgedrungen, die anderen Tonabfolgen. Naja, Super Mario Land. Wollen wir das nächste nehmen?
Ja, gerne.
Wer möchte denn mal?
Wenn hier so ein paar da sind, warum nicht?
Machen wir doch in der Reihenfolge, dann macht doch Philippe als nächstes.
Komm, Augen zu, reingreifen.
Augen zu kann nicht gut gehen. Ich habe ja gar nicht so eine große Erfahrung. Also greife ich zu dem, was ich am ehesten noch kenne. Hier in dieser schönen, durchsichtigen Plastikbox, die immer dazu kam, die man nie aufbekommen hat. Und dieser Druckknopf, den fand ich immer so super schwierig aufzubekommen. Das hat mich mega geärgert. Und hier drin sehen wir The Amazing Spider-Man.
Oh.
Mein zweites Spiel ever für einen Gameboy. Also der Held, der hat mich damals schon gereizt. Irgendwie wirkte der damals schon auf mich, ohne dass ich so richtig viel Kontakt zu irgendwelchen Comics hatte. Also Marvel und DC waren für mich damals komplett unbekannte Begriffe. Aber dennoch wusste ich, das ist so einer, der eher ein bisschen jünger daherkommt, ein bisschen jugendlicher, ein bisschen flapsiger redet und ein bisschen mehr ulkigen Quatsch macht. Okay, das gefällt mir, der ist sympathisch, den nehme ich. Und deswegen habe ich mir das ja direkt auch zugelegt. Und was soll man sagen? Das Spiel ist nicht besonders lang. Es hat so seine, wie viele Level waren das wohl? 7 Level? 8 Level, so um den Dreh. Aber durchgespielt habe ich trotzdem nie, weil es gar nicht so einfach war. Es war schon eher knackig. Also ich glaube, derjenige, den ich zu sehen bekommen habe. Doch, ich habe ein einziges Mal habe ich Venom zu sehen bekommen. Und zwar so mit der letzten Pixelreihe an Lebensenergie und habe mich einfach erschlagen lassen von seiner Welle an Spinnweben. Ansonsten war meistens eher so bei dem Scorpion-Schluss oder beim Rhino schon.
Ja.
Dann war vorbei. Und das waren schon gute Tage, an denen ich so weit brachte.
Das sind auch so ziemlich genau die Erinnerungen, die ich daran habe. Also es ist ein Plattformer, kann man nochmal kurz so sagen. Und ich habe seitdem, glaube ich, nie wieder gespielt. Ich habe es auch nicht gehabt früher. Ich habe die Cartridge, die wir jetzt hier liegen haben, mir erst dieser Tage gekauft. Ich fand das auf jeden Fall cool. Habe mir das hin und wieder mal ausgeliehen von irgendwem. Und das war so ein, ja, eigentlich so insgesamt was nicht besonders anspruchsvoll zu spielen. Das war relativ einfach. Aber
eher simpel gestrickt, ja.
Also so vom Spielmechanismus war es nicht besonders schwierig so, aber irgendwann wurde es einfach immer mehr. Also die Gegner wurden mehr und die Abgründe wurden breiter und es wurde somit einfach ein bisschen schwieriger an einigen Stellen. Und ich bin da, glaube ich, auch nur, ja, Mysterio war, glaube ich, der erste Endgegner, den hat man noch mal locker mitgenommen. Danach kam, glaube ich, Reno.
Nee, Green Goblin.
Ah, okay, stimmt, ja, auf seinem komischen Fluggefährt, ja, genau.
Da muss man erst die Fassade hoch und dann auf den Dächern.
Stimmt. Auf jeden Fall kam dann, glaube ich, Reno. Und dann der Skorpion. Den habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Zu Venom bin ich nie vorgedrungen.
Doc Ock gab es da auch.
An den kann ich mich auch gar nicht erinnern.
Ich mich auch nicht.
Aber so insgesamt ein nettes, konvenientes, um mal wieder unser Lieblingswort zu gebrauchen, ein nettes, konvenientes Spiel, was man schön mal so nebenbei zwischendurch wegzocken konnte.
Man hatte auch irgendwann so richtig das Level-Layout drin. Also es gab ja nur immer ein Level, ein Endgegner, ein Level, ein Endgegner. Und bei 7, 8 Endgegnern ist es eben gut überschaubar. Und dann wusste man genau, ah ja, jetzt kommt der eine Gullideckel mit dem Alligator, dann muss ich draufspringen. Dann muss ich an die 2 aufgestapelten Kisten draufspringen. Und dann ist im Fenster so einer, der schlägt nach mir. Sobald ich einen Schritt nach rechts gehe, dann gehe ich einen Schritt nach rechts. Und dann drehe ich mich sofort um und erschlage. Und so hatte man so sein Programm abgespult und tastete sich immer weiter voran. Und hat versucht, sich das alles ein bisschen weiter einzuprägen. Und sowas wie das Einteilen von Spinnenweben, die einem abgezogen wurden, das hat das Ganze noch weiter reduziert und vereinfacht, weil man gar nicht erst Bock drauf hatte, drauf zu achten, sondern eben nur geschlagen und getreten hat.
Stimmt, die Tastenbelegung war eigentlich ganz interessant. Ne? Man konnte mit kurzem Drücken der B-Taste einfach zuschlagen. Mit länger gedrückt halten Spinnweben verschießen. Und wenn man das Ganze im Sprung gemacht hat, also in der Luft, dann hat man sich oben an den Bildschirmrand angedockt mit Spinnweben und konnte da so sich lang hangeln, hat dabei aber auch Spinnweben verbraucht.
Genau. Ja. Man konnte nicht also nicht einfach so durchs Level sich weiterschwingen. Irgendwann fiel man einfach runter.
Ja,
ich glaube, wenn man A gedrückt hielt und man von einer ausreichend hohen Stelle abgesprungen war, war das so.
Ja, cool. Sebo, hast du es mal gespielt oder gehabt sogar?
Ich habe es nicht gehabt. Ich habe es mir ausgeliehen gehabt von einem Bekannten. Und ich habe tatsächlich relativ gute Erinnerungen an Spider-Man. Ich mochte das damals gerne. Ich fand, die Sprites waren schön groß. Ich fand es grafisch echt nett. Mochte das, dass man auch so an Wänden hochgeklettert ist zwischendrin, wie Spider-Man das halt tut. Und ich hatte
nicht schon von links nach rechts das ewig gleiche, sondern auch mal so von unten nach oben.
Ja, genau, cool. Von unten nach oben. Und ich kannte mich mit Spider-Man ganz gut aus damals. Einer meiner Freunde hatte den Spider-Man-Comic im Abo. Und immer wenn ich da war, habe ich mich durch seine Spider-Man-Comics gewälzt. Deswegen war das so der eine Marvel-Held, mit dem ich echt viel Kontakt hatte. Ich habe sonst als Kind überhaupt gar keine Superhelden-Comics gelesen. Ich hatte halt Tim und Struppi zu Hause und Asterix und Obelix und hier Spiro und Fantasio und Valerian und Veronique, ich weiß, hieß es auf Deutsch, hieß es anders, oder? Oder hieß es Valerian und Veronique? Solche Sachen hatte ich da, so eher so belgo-frankische Sachen. Und ich hatte einen Batman-Comic, den hat mir meine Großeltern mal gekauft, da waren meine Eltern total sauer hinterher, als sie das gesehen haben. Und dann hatte ich noch einen Nova-Comic, das war auch so ein Typ mit so einem Helm, so einem Stern drauf, und das waren so meine Ami-Comic-Erfahrungen. Und ja, bei Spider-Man kannte ich mich ganz gut aus und da auch so den Arc und deswegen kannte ich auch die Gegner ganz gut. Und ich fand das echt nett. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, auch nie durchgekommen. Ich erinnere mich auch echt nur an Mysterio. Ich hatte auch bis eben im Kopf, dass irgendwie noch der Geier dabei gewesen wäre und Kraven, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich habe ja jetzt so viele andere genannt, dass das ja schon fast mehr als 7 Leute wären. Und ich habe gerade probiert, mich schlau zu machen. Ich habe hier neben mir noch mein Gameboy 90 und 89 Buch rumliegen. Musste so ein bisschen grinsen, wo wir alle so, ja, das war schon ganz gut. Das steigt ein mit The Amazing Spider-Man establishes a new low for Gameboy Software und hat weitere Absätze, die anfangen mit The Amazing Spider-Man is a terrible game and is preposterously difficult thanks to the utterly shoddy design and programming on display. This game is truly abysmal. Ja. Also hier wird ordentlich abgehatet. Aber ganz ehrlich, als Kind hat mich das nicht gestört. Das war Spider-Man und ich fand das cool, den steuern zu können und ich konnte Spinnenweben schießen und die Sprites waren groß und
hatten die richtigen Proportionen.
Ja,
ne? Genau. Es waren nicht irgendwie so dickköpfige, super deformed Viecher oder so. Ja,
ja genau. Und man war halt Spider-Man, das war halt voll cool.
So, das war eigentlich ziemlich sauber zu steuern. Also das Level-Design war nicht so einfallsreich. Ich habe gerade in deinem Buch gesehen, ach ja, es gab noch ein viertes Design. Es gab nicht nur die Straßen, die Dächer, die U-Bahn, sondern es gab ja auch noch den Park.
Den Central Park. Mensch. Ja, der muss natürlich rein.
Aber dann wurde alles wieder recycelt. Also ja, man kann verstehen, wo dieses abgrundtief schlechte herkommt. Aber eigentlich war es überwiegend sauber zu spielen.
Also ich lasse meine rosarote Brille auch auf und lasse mich da gerne nostalgisch verklären. Ich habe es in guter Erinnerung. Mhm. Und was ich auch geil fand, fiel mir gerade noch ein, waren diese Zwischensequenzen. Da haben dann so Peter Parker und MJ miteinander telefoniert und wurden so nacheinander eingeblendet. Die haben so ein bisschen die Story beschrieben. Mhm. Das fand ich auch ganz cool.
Das war hübsch gezeichnet, ja.
Sebo, möchtest du der Nächste sein?
Ja, ich muss mal gucken, was ich in dem Stapel hier noch finde. Ich würde ja eigentlich... Was machen wir einfach? Ja, dann haben wir die Marios durch. Und zwar entscheide ich mich hier für... 66 Mark. Oh, wow. Entscheide ich mich für Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Oh, hier steht auch Marios größtes Gameboy-Abenteuer aller Zeiten. Warte mal, wo haben wir denn die Packung vom ersten Teil? Da stand genau das gleiche, glaube ich, drauf.
Nee, hier steht, Mario ist wieder da mit dem besten Abenteuer, das es je gab.
Ah, okay, natürlich. Und hier hat er sein größtes Abenteuer.
Das ist ein Unterschied.
Ja, das kann man nämlich auch direkt auf die Sprites anwenden, denn in Super Mario 2 war alles größer.
Und also schöner.
Das ist diskutabel. Genau, also ich fand das nämlich total doof. Also ich mochte das Spiel, aber ich habe die großen Sprites gehasst.
Wirklich?
Weil ich immer das Gefühl hatte, so das erste war so übersichtlich, ich konnte viel von dem Level sehen und ich hatte halt viel Raum, in dem ich mich bewegen konnte. Und beim zweiten habe ich mich permanent eingeschränkt gefühlt, dadurch, dass alles so groß war. Und für mich wirkt es dadurch auch unübersichtlicher als der erste Teil.
Mhm. Erstaunlicherweise geht es mir mit allen anderen Gameboy-Spielen so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe hier nichts, das ist alles so riesig. Mega Man und DuckTales und keine Ahnung was. Da hat man total große Sprites und das Gefühl, kein Gefühl fürs Level zu haben, aber dadurch, dass Super Mario Land 1 und 2 so unterschiedlich vom Spielgefühl und von der Ausgestaltung waren, hat mich das da nicht gestört und ich habe mich eher gefreut, dass das aussah wie Next Gen auf einem weiteren schwarz-grünen Bildschirm.
Ja, es ist auf jeden Fall grafisch deutlich gereifter als Teil 1. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mir damals einfach, aber ich muss doch vorher was davon gelesen haben. Ich habe doch immer fleißig in der Powerplay geguckt und hier steht, es kam 92 raus. Das heißt, da war ich schon eigentlich alt genug, um mich auch vorher schlau zu lesen. Ich wollte es natürlich trotzdem unbedingt haben, weil ich das erste geliebt habe. Und das zweite ist ja auch ein fantastisches Spiel. Also davon ab, dass ich die Sprites zu groß fand und es ist ein bisschen unübersichtlich. Aber es war super abwechslungsreich. Und ja, ich sehe gerade hinten auf Mario, konnte den Mond noch bereisen. Und es hatte auch richtig so eine Overworld, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Auf der man sich bewegen konnte, genau, so wie man es dann von Super Mario World kannte, vom SNES.
Und Brothers 3.
Ja. Es greift ja auf dieses nonlineare Spielprinzip aus Super Mario World zurück, wo du eben diese Oberweltkarte hast und dann reingehen kannst in die einzelnen Welten und das ja in auch beliebiger Reihenfolge. Und das war auch so eigentlich das, neben der Grafik, das ganz große Novum an dem Teil. Man konnte abspeichern, meine ich.
Ja, steht hier sogar drauf.
In verschiedenen
Slots. Das Spiel verfügt über einen batteriegestützten Speicher.
Es gab so 3 Slots, glaube ich, die mit so Röhren symbolisiert waren, glaube ich. Und ich fand es auch mega, um es mal mit diesen Worten zu beschreiben. Also eins fand ich auch schon geil, aber zwei, das sah ja grafisch auch so ein bisschen aus, so einem wie Comic-esker, so eine Mischung aus Super Mario Bros. 2 und 3 vom NES, die mit diesen überdimensionierten Köpfen so ein bisschen. Und ja, auch wie du gesagt hast, gereifter in der Grafik. Also das war schon sehr, sehr hübsch anzuschauen. Und diese Abwechslung einfach, du hattest ja 6 Welten pro Münze eine Welt. Mhm. Und da war ja auch wieder alles dabei von, also die Klassiker irgendwie Space und Unterwasser und so weiter, aber es gab ja auch so abgefahrene Settings in so einem Natursetting, wo du dann mit Insekten zu tun hattest oder
in den Baumkronen, ja.
Ja.
Oder in dieser hölzernen Mario-Figur, wo alles so mechanisch, maschinenartig war.
Stimmt, die war abgefahren. So. Wo gab's denn? Ich habe ganz krasse Erinnerungen daran, dass es irgendwo so eine Art schleimigen Glibberboden gab.
Das war diese Naturwelt.
Das war dann Harz wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja. Da habe ich aus Gründen die meisten Erinnerungen dran, dass ich immer Probleme mit diesem schleimigen Glibberboden hatte, da wo man so leicht abgesacktes immer springen musste.
Ja. Entweder du bist oben gegen irgendwelche Stacheln gesprungen oder du warst direkt in diesem Harz drin.
Genau.
Ja. Ich finde es total gut. Hier hinten ist noch schöner Werbesprech auf der Packung drauf. Wir erinnern uns, das hier ist Super Mario Land 2, also das zweite Mario Gameboy Spiel. Und hier steht drauf, mit dem batteriegestützten Speicher kannst du deinen aktuellen Spielstand jederzeit in dem großartigsten aller Mario Gameboy Abenteuer sichern. Ja gut, das ist bei 2 Teilen.
Ja gut.
Low hanging fruit gegriffen.
Aber man hat wirklich, also ich hatte wirklich so ein Generationenwechselgefühl. Es sah plötzlich nicht mehr nach sehr weit entwickeltem Atari VCS Spiel aus, sondern hatte so diese späte NES-Anmutung oder extrem frühe Super Nintendo-Anmutung so ja. von der Ausgestaltung her. Und auch, dass es da plötzlich sowas wie vertikales Scrolling gab, je nachdem auf welcher Höhe des Levels man sich befand, dass da wirklich smooth hoch und runter gescrollt wurde und nicht nur nach links und rechts. Das krass, was ist denn hier passiert?
Wario ist aufgetaucht. Wir haben es auch hier nicht mehr mit Bowser zu tun, aber auch nicht mit Tatanga, wobei Tatanga hier tatsächlich auftaucht als Stage-Boss in der Space-Welt, glaube ich. Mhm. Da taucht er nochmal auf. Aber hier wird ja auch Wario eingeführt zum allerersten Mal.
Genau, daher kenne ich auch Wario. Ja.
Es war schon ein bisschen abgedreht, dass hier plötzlich jemand, der Wario heißt, auftauchte. Fand ich schon ein bisschen seltsam damals.
Ja, mit einem gezackten Schnurrbart. Das ist ganz eindeutig der Bösewicht.
Ja, großartiges Spiel.
Ja,
ich auch so sagen.
Ganz witzig, ich habe leider keinerlei Erinnerungen an die Musik. Und ich habe ja sonst immer ganz, ganz tolle Musikerinnerungen an Spiele. Und während ich bei Teil 1 ganz eindeutig noch die Abspannmusik und auch so aus einigen Levels, die im Kopf habe, ich glaube, ich habe so ein bisschen noch diese blubberige Mondmusik im Kopf maximal. Aber den ganzen Rest, das habe ich gar nicht mehr so vor Augen.
Ich habe noch so ein bisschen diese Melodien im Ohr, wenn man in diese Welten reinging, also bis du dann in das echte Action-Level eingetaucht bist. Und jede Vorwelt sozusagen hatte eine eigene Melodie, an die kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Aber du hast recht, so an die Ingame-Musik, also so eingängig wie die zum Beispiel vom ersten Teil, habe ich die auch nicht im Ohr.
Gut, dann haben wir die ersten 3 Spiele. Wollen wir eine Anekdote einspielen? Jetzt haben wir die ersten 3 besprochen.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wen du so dabei hast.
Ich würde meine Mutter zu Rate ziehen. Das passt ja am Einstieg noch am besten, die ja davon erzählt, wie bei uns der Gameboy Einzug ins Haus gefunden hat und überraschend gute Erinnerungen daran hat, dafür, dass es bei mir schon so verschwunden ist.
Ja, ich weiß noch, wie der Gameboy bei uns einzog. Sebastian war 10 geworden und das war das Weihnachten nach seinem 10. Geburtstag und ich war eigentlich gar nicht begeistert so als Mama. Der Papa natürlich hin und futsch von Anfang an gleich mit. Ich fand Zeiträuber, Kinder sollen lieber draußen spielen und gucken die ganze Zeit in so ein kleines Gerät und was soll das? Und irgendwann hat Sebastian mir gezeigt, Tetris, wie das geht. Und plötzlich war ich infiziert. Und ich weiß auch, dass ich das unheimlich gern gespielt habe. Und und Ehrgeiz entwickelt hatte, wollte hohe Punktzahlen haben, höher als Sebastian, höher als mein Mann. Und als unsere Tochter dann auch noch anfing, auch noch höher. Und ich weiß, dass ich immer richtig gegeiert habe auf das Gerät. Und tagsüber ja keine Chance, aber sobald die Kinder im Bett waren, habe ich es mir geschnappt. und gespielt und war richtig süchtig und konnte das dann plötzlich auch gut verstehen, dass unsere Kinder das so gern gespielt haben. Die anderen Spiele haben mich nicht so angefixt, aber Tetris, das kann ich immer noch erinnern. Das finde ich auch immer noch toll. Das ist ein ganz tolles Spiel und hat viel Spaß gebracht. Ja, der Gameboy war auch eine Bereicherung.
Ach, schön. Da kann ich deiner Mutter uneingeschränkt zustimmen. Also Tetris ist ein tolles Spiel.
Yes, pädagogische Absolution. Geil.
Sie ist ja auch tatsächlich Lehrerin.
Ach,
Sehr geil. Ja, das war auch krass. Also ich fand das auch super, dass meine Mutter war tatsächlich richtig gut in Tetris und hat auch ihre Highscores immer aufgeschrieben. Und dann hast du halt, wenn du am nächsten Tag dann wach warst, hast du geguckt, was hat Mama denn da rausgeholt? Und dann hat man sich wirklich hingesetzt und geguckt, dass man diesen Highscore geschlagen bekommt. Und das war nicht nur meine Mutter, auch mein bester Freund damals hatte das Tetris auch und seine Mutter hat auch Tetris und die war, glaube ich, sogar noch besser. Und irgendwann, weiß ich, bin ich mit dem Linkkabel rüber und habe gegen die Mutter von meinem Freund Tetris gespielt.
Das habe ich irgendwie nie gemacht. Also ich habe nie gegen irgendwen mit diesem Linkkabel gespielt.
Da hatten wir ja totales Glück, dass meine Schwester auch ein Gameboy. Wir hatten einfach immer zwei Gameboys zu Hause und konnten natürlich
Ja,
immer mit dem Linkkabel uns dann auch vernetzen und Tetris-Matches austragen.
ja. Na cool. Also bis zu einem gewissen Punkt habe ich mich da auch gesehen. Also meine Eltern haben auch gesagt, Mensch, nicht immer so viel vor dem Ding hängen, lieber rausgehen und so weiter. Also das hätte eins zu eins auch meine Mutter sein können. Aber ja, dann hat sie gesagt, dass sie dann irgendwann auch infiziert war. Und das hat mich schon immer. Das fand ich immer ganz merkwürdig, weil ich kannte das von mir zu Hause überhaupt nicht, dass Eltern so technisch interessiert, versiert sind oder geschweige denn auch Computer gespielt hätten. Ich hatte da auch in meinem Freundeskreis so ein paar, wo die Eltern auch durchaus mal irgendwas mitgespielt haben. Das hat meine Eltern null interessiert, also gar nicht. Die haben irgendwann ihren Frieden damit gemacht und haben dann sich wahrscheinlich auch gedacht, lass den Jungen mal machen.
Haben die mehr Ruhe?
Ja, so ungefähr. Aber die haben niemals irgendwas gespielt. Traurigerweise.
Ja, also wie gesagt, meine Mutter Tetris und mein Vater war ja, der war ja damals voll hinterher. Der hat ja den Atari aus Schweden mitgebracht und hatte da auch Stan kennengelernt. Der war in so einer Cracker-Gruppe drin
Ach
und
cool.
ja, das war echt cool. Es war immer, wenn Stan vorbeikam, war es wie Weihnachten,
Ja, das kann ich mir
weil er immer
vorstellen.
neues Futter mitgebracht hat. Und mein Vater hat halt damals, also er hat wirklich viel gespielt. Also irgendwann hat er sich, war er so auf Flugsimulator eingeschossen, was gerade auf dem Atari damals echt kein Geschenk war. Also ganz fasziniert, guck mal, und ich kann jetzt hier von Hildesheim nach München fliegen. Und ja, siehst du, das sieht so echt aus. Ja, okay. Und da gab es irgend so ein Spiel, ich vergesse mal, wie das hieß. Das war ganz komisch. Da konnte man so Bäume pflanzen und sich auf die Bäume draufstellen und guckte mal in eine Richtung und musste irgendwie aufpassen. Ich habe leider den Titel vergessen. Das war super obskur. Wir hatten natürlich keine Anleitung dafür. Das hat damals Traumwertungen eingefahren, auch überall. Aber wir haben Sentinel hieß das. Das habe ich nie verstanden. Aber wir waren immer super fasziniert. Keine Ahnung, was wir da machen müssten. Das war irgendwie faszinierend. Und der war halt immer schon groß dabei. Und er hat halt auch natürlich die Leidenschaft auf mich übertragen. Ja, der kam immer, ja, Sebo, hier, komm mal gucken, was ich Neues hab. Und dann sind wir erstmal hin und haben geguckt, was Stan für Schätze dabei hatte.
Geil.
Und ja, der war immer spieleraffin. Und daher habe ich das halt auch. Ich habe mir den Atari dann geerbt und später immer seinen alten PC. Bis ich irgendwann tatsächlich die neuen PCs bekommen habe, die er sich eigentlich gekauft hat. Weil mit dem alten konnte er ja noch arbeiten, mit dem neuen konnte ich immer besser spielen. Da hatte ich immer großes Glück. Ja, und Mama halt, ja. Tetris, ganz, ganz dolle. Und jetzt neuerdings am Tablet hier diese Cookie Crumble, wie, ich weiß, ihr wisst, was ich meine, oder? Diese
Ich kann es mir vorstellen.
Match-3-Geschichten
Ah,
oder
okay.
so, das ganz, ganz doll. Ja,
Okay.
genau. Da ist es jetzt hingekommen. Okay, ich picke als nächstes Spiel und ich stürze mich einfach hier vor. Wir machen jetzt einfach Reverse Round.
Es passt so schön.
Ja, genau, weil es so schön passt. Tetris. Hey, reden wir doch über Tetris. Wie heißt der gute Mann nochmal, der es erfunden hat? Ich glaube, Philippe war der Experte letztes Mal bei Mattress.
Der Typ, der Jenga erfunden hat, also im Ursprung hieß es Brettris. Alexei Pajitnov.
Dankeschön. Also, dieser freundliche Russe hat ja Tetris erfunden und das hatte ja schon einen langen Siegeszug hinter sich. Es gab es ja schon in der Arcade und ich kannte, glaube ich, es auch schon von einer Variante auf dem Atari. Aber aus Gründen ist Gameboy Tetris der Shit und für mich bis heute einfach die beste Version von Tetris überhaupt.
Ja.
Es passt perfekt irgendwie auf diesen Screen. Es ist unfassbar gut steuerbar. Es hat fantastische Musik. Also
Cookie, Cookie.
die man wirklich, die man wirklich immer sofort wiedererkennt. Und hatte ja auch bleibenden Eindruck in der Popkultur gelassen. Ich glaube, eine meiner Lieblings-Simpsons-Szenen ist, wo sie irgendwie in Urlaub fahren wollen und Homer muss das Auto packen und die Tetris-Musik erscheint und plötzlich nimmt alles Tetris-Formen an und der fängt es an, hinten ins Auto reinzupacken. Und Tetris war beim Gameboy dabei und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon einen Atari und war schon Spiele erfahren und habe sonst wie viele Sachen gespielt. Und dann ist da dieses komische Spiel, wo man einfach nur Formen stapelt, um Formen wieder loszuwerden, die gestapelt wurden. Und das klingt ja rotzlangweilig.
Und ich fand auch super miserables Worldbuilding.
Ja, also echt. Und keine Background-Story.
Kein Lore.
Ja. Ich weiß bis heute nicht, worum es bei Tetris geht.
Es gibt ja irgendwie, wenn man, ich glaube, die 25 Lines in diesem B-Modus abgebaut hat, gab es doch so ein Feuerwerk mit so russischer Kulisse, oder?
Ja, du kannst die Rakete starten.
Raketenstart, genau.
Oder so. Aber ich weiß auch noch, ich habe ja von diesem Werbeclip erzählt, wo einem ja Tetris so als Actionspiel irgendwie präsentiert wurde, was dann ja gar nicht der Fall war. Und ich war auch ein bisschen beleidigt irgendwie, als ich gesehen habe, dass nicht Mario...
Persönlich beleidigt.
Sie haben es auf dich abgesehen, Tobi.
Ja, vielen Dank.
Dass nicht Mario dem Bande dort beiliegt, sondern Tetris... mit irgendwelchen Bauklötzen, da konnte ich mir erst auch so gar nichts drunter vorstellen. Und der Spot hat einem ja nun auch suggeriert, das wäre irgendwie Action. Naja, aber ging mir, glaube ich, wie allen anderen auf diesem Planeten auch. Man hat es genau einmal gespielt und war dann auch einfach ja wie deine Mutter angefixt. Und ja, wie du sagst, es passt einfach perfekt in diese Konsole, auf diesen Bildschirm und hat unfassbar viel Spaß gemacht und macht es auch immer noch heute. Für mich eigentlich der perfekte Zeitvertreib, der auch einfach nicht langweilig wird.
Das perfekte Prinzip oder die perfekte Spielmechanik, um sie endless zu betreiben, aber auch nicht komplett endless, weil es immer schneller wird und man wird so unfassbar drauf konditioniert,
ja,
dass man ein Glücksgefühl verspürt, also dass das Dopamin einfach mal direkt ausgeschüttet wird. Das ist, ja, angefixt passt genau, wenn man sieht, wie diese Reihen dann unten verschwinden. Am besten noch 4 Reihen auf einmal,
ja,
dann geht einem einer ab.
Auch dieses, es ist ja kein haptisches Erlebnis, aber dieses Geräusch und die Animation dazu. Großartig, ne? Also das hat einfach irgendwas in einem ausgelöst. Und ich kannte auch schon andere Versionen, so auf dem C64 hatte ich Duotris, hieß das, glaube ich, das war auch so ein Tetris-Klon. Das war aber auch einfach nicht so geil spielmechanisch. Da hast du nach unten gedrückt und der Stein flog sofort nach unten, also einmal nach unten und der war auch unten so. Das war nicht cool. Und ich glaube, das einzige Spiel, was es ähnlich doll geschafft hat, mich so anzufixen, war dann später Dr. Mario.
Mhm.
Das hat ganz Ähnliches ausgelöst, also auch ein hervorragend gutes Spiel einfach. Aber sprechen wir jetzt ja nicht drüber.
Kommen wir ja noch später.
Ja, mal gucken.
Also ich weiß, also ich habe das geliebt und ich habe das wirklich, ist frenetisch das richtige Wort? Ich
ja.
Aber frenetisch gespielt? Naja, auf jeden
Klingt
Fall.
Gut.
Ich habe das sehr, 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 sehr viel gespielt. Und ja, wie wir gerade schon gehört haben, auch gegen meine Mutter, mit meiner Schwester, gegen meine Schwester, also eigentlich ja, gegeneinander, also nicht miteinander, also gegen meine Mutter und gegen meine Schwester und gegen meinen besten Freund und gegen die Mutter meines besten Freundes tatsächlich auch. Linkkabel sei Dank. Also ich glaube, das ist auch das einzige Spiel, für das ich das Linkkabel benutzt habe. Und wir hatten ja später auch 2 Gameboys im Haus. Das heißt, man konnte immer Tetris-Matches gegeneinander austragen. Und man hat sich auch wirklich, also ich habe mir immer notiert, es hat ja leider keinen Speicherstand. Das heißt, man musste sich seine Highscores natürlich brav aufschreiben. Und total schade, ich wollte jetzt eigentlich hier den Dicken machen und meinen Tetris-Highscore erzählen. Den habe ich natürlich auf Facebook hochgeladen, mal als Screenshot. Leider nehmen wir heute an dem Tag auf, wo Facebook keinen Bock hat und man nicht darauf zugreifen kann.
Ja.
Und deswegen kann ich nicht nachgucken. Ich glaube, es war irgendwas mit 96.000, vielleicht ist das auch gar nicht so viel. Es war auf jeden Fall für mich der Shit. Und das war wirklich schon dann, wo man diese, es gab ja diesen einen Modus, wo es einfach immer nur schneller und schneller wurde.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich da über 165 Lines oder sowas hatte. Also wirklich so, wo man eigentlich Glück haben muss, weil es so schnell runterkommt, dass es echt nur noch ein Glücksspiel wird irgendwann. Aber das hat mich so gefesselt. Und als das erste Mal die Rakete gestartet ist, das war so ein Glückserlebnis. Bis man irgendwann so weit war, ja, Rakete ist kein Ding, hier mache ich in 5 Minuten kein Problem.
Aber auch witzig, es gab es ja auch auf dem NES, da habe ich es auch tatsächlich mal gespielt. Aber das hat mir nie so viel Bock gemacht. Also es ist irgendwie so ein Gameboy-Ding, ne?
Ja, es ist irgendwie so tight auf dem Gameboy. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Genau. So, du hast es so richtig in deiner Hand. Das ist wirklich so, ich kann dir nicht sagen, aber auch wo du gerade vorhin gesagt hast, ich finde das so witzig, weil du meinst, warum haben die denn nicht Mario beigepackt, die Penner? Das ist doch das viel bessere Spiel. Ja, aber ganz ehrlich, was für ein Glücksgriff für Tetris. Also ich glaube nicht, dass Tetris so ein Phänomen geworden wäre, wenn man das hätte einzeln kaufen müssen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das so viele Leute gekauft hätten. Nicht, ne? Also Mario hätte sich wahrscheinlich trotzdem super verkauft, hat es ja dann auch.
Ja.
Genau. Und Tetris war aber echt so ein, das haben die so ein richtiger Anfixer.
Ja.
Und vor allen Dingen, das ist.
Das war so ein Elternüberzeuger.
Ja, genau. Ne, ich wollte gerade sagen, so das hat halt auch, so, das war so ein Ding, das war dabei. Und das ist irgendwie so, da kann jeder mit umgehen. Das ist ja so einfach. Du machst ja, du kannst Steine in zwei Richtungen drehen.
Und das ist nicht so albern wie eine Figur durch die Gegend steuern. Mhm. Ne? Es ist schön abstrakt und schön hier Puzzle, auch Erwachsene puzzeln, auch irgendwelche anderen Kulturkreise puzzeln. Ja, gut.
Genau. Und wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel die Japaner alle mit der Bahn morgens zur Arbeit fahren und man mal eben 5-6 Minuten Zeit hat, ist ja Tetris super gut. Mhm. So, ne? Einfach zum Nebenbeispiel einfach auch. Und ja, oder wenn man mal eben auf Toilette muss oder so, da kann man halt auch prima nochmal eine Runde Tetris passt einfach irgendwie immer. Aber wie meine Mutter vorhin auch schon meinte, ihr macht das immer noch Spaß und ganz ehrlich, also wenn ich meinen Gameboy heute nochmal anschmeiße, dann steckt automatisch einfach immer Tetris drin. Die Kassette tue ich nicht raus, außer ich will auf etwas anderes spielen und das macht mir immer noch Freude. Es ist immer noch das gleiche suchterzeugende Ding, wie es damals war und ja, danke dafür.
Ja, Tetris fällt auch nicht aus der Zeit, weil es nie auf irgendeinen Trend aufgesprungen ist. Welcher Trend hätte das sein sollen? Bauhaus? Also. Der war unbeabsichtigt. Ich meinte jetzt eigentlich nur wegen der klaren Linien, aber gut, ja stimmt. Klötze aufeinander bauen, ja okay. Ich verstehe, was ich vorher nicht verstanden habe. Aber ne,
Brutalismus.
So konnte es einfach niemals aus der Zeit fallen. Merken wir jetzt, so wie ihr das erzählt, dass es heute immer noch genauso geht, immer noch im Gameboy steckt.
Und wir warten ja bis heute auf den angekündigten Tetris-Film, der ja tatsächlich mal kommen sollte. Und es gibt aber auch, glaube ich, ein paar fantastische Trailer auf YouTube zu Fake- oder Mock-up-Tetris-Filmen, die oft echt gut gelungen sind. Ungelogen, es ist wirklich mal ein Tetris-Film im
Plan. Stirnkräuseln intensifies.
Nein, was? Tatsächlich war mal ein Tetris-Film oder ist immer noch in Planung gewesen. Ich glaube, inzwischen nicht mehr so. Aber da gab es immer Überlegungen zu. Gibt es einen ganz fantastischen YouTube-Fake-Trailer, wo die Tetris-Steine Raumschiffe sind, die unbedingt richtig gelandet werden müssen, um die Erde zu retten. Oder einen Wall gegen die Aliens aufzubauen. Irgendwie sowas war das. Da hätten wir übrigens auch dann Lore und eine Background-Story gehabt.
Das klingt nach ziemlichem Quatsch.
Nein!
Tobi. Aber wo wir gerade von weit hergeholter Lore sind, ich greife mal wieder in die Box und nehme mal das nächste Spiel raus, wenn wir denn fertig sind mit Tetris.
Ich habe nichts mehr zu Tetris zu sagen.
Über Tetris wird es immer was zu sagen geben, also heben wir uns das für wann anders auf. Das Weitere, was wir erzählen. Was hast denn da in der Hand?
Ich habe mir jetzt hier mal, eigentlich wollte ich es gar nicht nehmen, das ist auch gar nicht so richtig der Rede wert, aber weil wir gerade so bei diesem Thema ein bisschen waren, habe ich mir Alleyway geschnappt. Kennt ihr Alleyway?
Ja.
Klötze. Diesmal muss man sie aus der Mauer herauslösen.
Mit Mario in einer Space-Kapsel.
Ja, genau. Wir sind hier auch, glaube ich, relativ schnell fertig. Also Alleyway, auch eines der ganz frühen Spiele aus der ersten Wave. Ich habe mir das auch erst jetzt später gekauft und früher nie gehabt. Und das ist ja so ein Breakout-Arkanoid Klon eigentlich.
Stimmt, Breakout hieß das andere.
Ja. Ziemlich klassisch, also für die, die es nicht kennen, oben am oberen Bildschirmrand hat man so Steine und unten hat man einen
Schläger.
Einen Schläger, den man von rechts nach links bewegen kann und muss eben einen Ball immer nach oben befördern und diese Steine damit treffen, bis sie dann alle weg sind. Und das hat Nintendo eben auch aufgegriffen, dieses Prinzip, und das Ganze dann Alleyway genannt. Und das ist wirklich ein 1:1 Klon zu Arkanoid und Breakout.
Ist, also das Besondere an Arkanoid sind ja, dass es Extras gibt. Die gibt es in Alleyway nicht.
Okay.
Ah, kann ich gleich nochmal, mach du es mal fertig.
Sehr gerne.
Ich spring da schon wieder rein.
Was ich hier halt so, so ganz niedlich fand, ist irgendwie, dass sie hier, um noch so ein bisschen Brand mit reinzuholen, so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu ihrem eigenen Franchise, haben sie eben diesen Schläger, den man, im ursprünglichen Breakout oder Arkanoid einfach nur also eine Pixelwurst ist irgendwie, ist es hier halt ein Raumschiff, in dem der Mario sitzt. Und das steigt er auch ein. Also bevor das Spiel startet, läuft da der Mario von links nach rechts und steigt in diesen Schläger ein und also in sein Raumschiff. Und er ist dann auch derjenige, der das steuern soll. Und ja, das ist ja so ein bisschen sehr konstruierte Geschichte in so ein relativ simples Spiel. Aber was wolltest du eben sagen, Sebo, mit den Zusätzen, mit den Add-ons?
Ja, okay. Also Alloway ist tatsächlich super simpel. Also wer es echt nicht kennt, Arkanoid oder Breakout oder Alloway funktionieren so, du hast deinen Schläger, er hat einen Ball. Dieser Ball muss von unten nach oben gebracht werden und trifft dort die Steine, die dann darauf verschwinden. Und dann schleudern die den Ball physikalisch hoffentlich irgendwie korrekt auf den Schläger zurück. Und du musst den Ball mit deinem Schläger wieder fassen. Wenn du ihn nicht triffst und er landet neben dir, verlierst du ein Leben. Und es geht immer darum, dass man alle Steine in einem Level abbaut. Und Alloway ist wirklich super duper simpel in dem Sinne, dass es wirklich, es gibt kein, also du kannst nichts verändern an deinem Schläger. So.
Und obwohl doch, der kann wachsen.
Nee, der kann schrumpfen tatsächlich. Also ich habe vorher nochmal gelesen, weil ich habe Alloway damals nur relativ kurz gespielt. Ich komme auch gleich darauf, warum das so war.
Oder er kann wieder wachsen.
Vielleicht. Dass die Level, wo gegen Ende wird der Schläger wohl kleiner. Gegen die Ende des Alloway-Spiels, bei den späteren Levels wird der Schläger kleiner, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Und es hat auch den Unterschied im Gegensatz zu Arkanoid zum Beispiel, dass der Ball wirklich nur drei Richtungen hat. Er kann geradeaus, schräg nach links und schräg nach rechts. Das verhindert aber auch, dass der in so einem Infinite Loop landet. Also es gibt bei den Spielern immer das Problem, dass der Ball irgendwann in so einer Verkantung ist, wenn fast alle Steine weg sind, dass der immer wieder die gleiche Linie abfliegt, ja, weil du ihn nicht mehr anders gepackt kriegst. Und bei Arkanoid ist es aber tatsächlich auch ein Raumschiff. Also ich glaube, bei Breakout ist es einfach echt nur so ein Balken unten. Und bei Arkanoid bist du aber auch so ein Raumschiff, das gegen so ein riesiges, fieses 3D-Gitter-Gesicht kämpft. Das ist der Endboss. Und offenbar ist die einzige Möglichkeit, Space-Gefahren mit zu besiegen, indem man einen Schläger oder linienförmiges, breites Raumschiff baut, das einen Space-Energieball gegen Blöcke ballt. Frag mich nicht. Aber auf jeden Fall, genau. Und weil bei Arkaloid gibt es Extras. Da kannst du irgendwie größer werden, kleiner werden. Du kannst schießen, wenn ich mich nicht irre. Du müsstest so die Möglichkeit zu bekommen, dass du schießen kannst. Und ich weiß gar nicht, ob es den Kleber da auch schon gab, dass der Ball an deinem Schläger kleben bleibt und per Knopfdruck wieder abgefeuert werden kann, sodass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten.
Aber ging das bei Alloway nicht auch, dass er an der Ecke dieses Schlägers
Ist nur so, wenn du stirbst und dann am Neustart ist, oder nächstes Leben, dann hast du die Chance, quasi dir eine Position auszusuchen, von der du den Ball losschießen möchtest.
Okay.
Also ich habe sehr viel Erfahrung mit Arkanoid. Das witzigerweise neben Tetris war Arkanoid das Lieblingsspiel meiner Mutter. Die war ein riesen Arkanoid-Pro und war auch viel besser als ich. Also ich habe dann immer daneben gesessen und ihr zugeguckt, wie sie die Level da gemeistert hat. So gut war ich nie. Aber dadurch, dass ich Arkanoid-Erfahrungen hatte, war Alloway für mich immer so ein bisschen mech, weil wenn du das gewohnt bist, deinen Schläger mit der Maus hin und her zu bewegen und wirklich so zack, zack, zack schnell zu reagieren und dann sitzt du an deinem Gameboy-Pad und hoffst, dass du das noch schnell genug, das ist einfach nicht die gleiche Art von Kontrolle. Also wenn man das vorher, ich glaube in der Arcade hat man Arkanoid auch mit so einem Trackball gespielt. Ich glaube, das hatte so kein Joystick, sondern auch so einen Ball, den man bewegen konnte, aber das hatte dann eben nicht Funktion wie die Maus und das konnte der Gameboy halt nicht bieten, deswegen war das für mich von der Steuerung her immer so ein bisschen klar. Lanky. Aber davon ab mag ich das Genre eigentlich ziemlich gerne. Also ich habe das gerne gespielt und es gab irgendeins noch auf dem Atari auch damals, ich komme leider auf den Namen, auch so ein Klon dann, der nach Arkanoid ein paar Jahre rauskam, mit unfassbar vielen Extras, wo man dann auch teilweise 20 Bälle gleichzeitig hatte und die Bälle konnten riesengroß werden und es gab so einen durchgehenden Laser, mit dem man gleich mehrere Sachen wegschießen konnte. Hat mir immer viel Spaß gemacht und ja, Alloway ist halt die simpelste Variante davon. Sorry, sehr langer Monolog.
Das hat mich auch sehr, sehr alt aussehen lassen, weil ich so unbeleckt bin im Bereich Arkanoid oder Breakout, sodass ich am liebsten schnell weitergehen möchte.
Aber Philippe hat doch noch gar nichts von seiner großen Alloway-Liebe erzählt.
Ich habe auch gar keine Berührung zu Alloway. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist an eine Kneipe in meinem Heimatort, in der ein Arcade-Automat stand, wo kein Trackball, sondern ein Drehknauf zum Steuern von Breakout war.
Okay.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie so eine Art
wie so ein
Lenkrad, auf das man drauf fasst und
links so ein Gabelstapler, so ein Lenkrad mit so einem
kleiner halt. Also wirklich ein Knauf, den man drehte. Und je nachdem, wie weit man nach rechts oder links drehte, so bewegte sich halt der Balken.
Ah ja.
Was ich aber selber nie ausprobiert habe, weil dazu hätte ich ja ein 2-Mark-Stück haben müssen. Und dafür gab es das nicht. Nicht für so einen Scheiß, ne? Dann ist jetzt Geld weg und du hast nicht gespielt. Aber die Demo-Schleife, die habe ich mir Ewigkeiten angeguckt. Und da kann ich mich auch an eine gewisse Extras erinnern und irgendwie 20 Bälle und Laserstrahlen und so. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor, ja. So geht der Monolog in kurz.
dann greif doch zu und picke das nächste Spiel, über das wir reden.
Wonach grapsche ich denn mal? Ich fasse hier mal. Man hört es schon, es klingt so ein bisschen wie eine Ketchup-Tüte oder wie eine Ketchup-Flasche.
Wieder keine Box drumherum.
Keine Box drumherum. Ich blicke hier auf die rätselnde Tomate.
Quirk.
Quirk.
Das ist eine extrem cool. Der Tomate hat auch eine Sonnenbrille auf, die ist extrem cool.
Und ein Iro,
grün,
ne?
Und ein Iro.
Genau, einen grünen Irokesen. Also nicht nur Iro, sondern auch grün. Krass, weil der Punk. Rot-Grün in Personalunion, in Tomatunion.
Ja, ich sehe auch ein bisschen schwarz, die Sonnenbrille.
Also die rätselnde Kenia-Koalition, die mit ihrem Coolness-Faktor damals schon geschafft hat, mich zu überzeugen, dass ich definitiv ein weiteres Puzzlespiel brauche. Nicht hier in der Sammlung, weil das eher ein absolutes Nischenprodukt war, ist Snoopy's Magic Show. Da wurde ich auch eher vom Franchise gecatcht und nicht so sehr von meinen Recherchen bezüglich des Spielprinzips oder der Spielinhalte.
Bin ich bei Bugs Bunny drauf reingefallen.
Mhm, genau.
Ich kann da nachher noch was zu Mickey Mouse sagen. Können wir ja den Comic-Charaktere machen.
Ja, genau. Aber ich glaube, von den Spielen könnte Quirk noch mit am hochwertigsten sein. Also während man bei Snoopy's Magic Show in so einem ein Bildschirmpuzzle umherrennt und vier Woodstocks einsammelt und dabei rumfliegenden Bällen ausweicht und die Puzzles sind so
Klingt total magisch.
Also es war eher der Zeitdruck mit den Bällen und der ablaufenden Uhr, der dafür gesorgt hat, dass die Rätsel schwierig waren. Die waren nämlich nicht in sich schwierig und da war Quirk dann doch das bessere Spiel. Da waren die Rätsel ausgefuchster und komplexer und man musste so vieles umherschieben und teilweise so ein bisschen reverse engineeren und sich überlegen, okay, wenn ich von hier nach dort will, was muss denn am Ziel passieren? Ah ja, okay, das muss ich wegbewegen. Das heißt, vorher muss ich das getan haben. Unter Umständen so.
Man konnte da aber auch in Sackgassen geraten, oder?
Genau. Und dann musste man sowieso nochmal von vorne starten. Also dann war es das. Dann hatte man den Level verbockt, wenn man quasi zum Beispiel, es gab auch Drehtüren, so Kreuztüren, die manchmal dann gar nicht mehr weitergingen. Dann hatte man sich einfach in die Ecke manövriert und dann hieß es, ja okay, ich gebe auf und ich weiß gar nicht mehr, ob man da ein Leben verloren hat.
Gab es Leben?
Bin mir nicht sicher.
Guckt mich nicht an, ich kann leider zu Quirk gleich nur ganz wenig erzählen.
Sebo, erzähl mal ganz wenig zu Quirk. Also das war so eine Steigerung. Wenn man schon gerne getetrist hat und keine Ahnung, Mahjong gespielt hat, dann kann es sein, dass Quirk eben nochmal so ein bisschen draufgelegt hat und die Rätsel etwas abwechslungsreicher und designter gestaltet hat.
Ja, was es auch so ein bisschen besonders sehr gemacht hat, man hatte hier wirklich einen Charakter, ne? Man hat hier eine Figur gesteuert. Bei Tetris war es ja doch alles sehr abstrakt und gesichtslos. Hier hatte man ja nun plötzlich diese rote, was auch immer, Tomate, diesen Balk, wie auch immer, die man ja eigentlich von einem Eingang zum Ausgang steuern musste, ne? Durch irgendwelche, an irgendwelchen Schwierigkeiten und Hindernissen vorbei. So ein bisschen wie Lemmings kann man sich vorstellen, ne? Also nur so von dem Gedanken, ich starte irgendwo und muss irgendwo hin und mir sind verschiedene Hindernisse in den Weg gelegt worden, die ich mit, Köpfchen, Nachdenken und Logik irgendwie überwinden muss.
Genau, ein Verschiebepuzzle, bei dem man eine Figur steuert, statt viele. Also so viel Gruppenstrategie muss man da nicht entwickeln.
Und die man vor allem auch steuert und die nicht von alleine loszieht.
Genau. Das hatte dann einfach nochmal einen anderen Appeal, diesen eine Weltmanipulier-Appeal und nicht irgendwie, ich bastel mit etwas Leblosem, was da so auf dem Bildschirm passiert, sondern ich werde in diese Welt versetzt und manipuliere diese Welt. Ja.
Man konnte es auch zu zweit spielen? Hast du das mal gemacht?
Nee.
Wüsste ich jetzt aber auch nicht so genau, wie das ausgesehen haben könnte.
Vielleicht gab es da spezielle Zwei-Spieler-Level oder so?
Wahrscheinlich,
Also ich habe hier auch in meinem schlauen Buch einen Artikel über Quirk, aber ich habe jetzt auch nur kurz überflogen. Ich kenne jetzt hier nicht irgendwas zum Zweispieler-Modus.
Dann appellieren wir hier mal wieder an unsere Zuhörer, wenn ihr da Erfahrung gehabt habt im Zweispieler-Modus in Quirk, bitte lasst es uns doch gerne wissen.
Ja, also und meine einzige Erfahrung, also es ist echt ein bisschen peinlich, weil ich habe Quirk gefühlt relativ lange gespielt, ich weiß aber nichts mehr davon, wirklich gar nichts. Ich erinnere mich an Tomate, ich glaube, es hat auch eine nette Titelmelodie gehabt.
Das weiß ich nicht mehr.
Und ich weiß halt wirklich, also ich habe es mir ausgeliehen von einem Kumpel, und hatte da auch echt Freude dran. Also wenn ich an Quirk denke, bekomme ich angenehme Gefühle der Freude.
Aber das ist das leider, freut mich.
Ja, das freut mich auch. Aber das ist echt peinlich. Das ist wie so ein schwarzer Fleck. Also ich weiß, ich habe das gespielt. Ich hatte Spaß damit. Ich mochte, glaube ich, die Dinge. Ich erinnere mich sehr gut an die rote, coole Tomate. Aber ich Spaß. Das ist mir wirklich peinlich. Eigentlich habe ich sonst so ein Elefantengedächtnis bei Spielen. Aber Quirk ist, muss sich verquirkt haben aus meinem Kopf irgendwie.
Da waren alle Gehirnzellen schon mit Arkanoid belegt.
Ja, wahrscheinlich. Da konnte ich wenigstens klug scheißen.
Es war zu traumatisch. Ich glaube, die Ausgänge waren nämlich immer Treppen. Das heißt, man muss irgendwie immer weiter in die Tiefe gegangen sein oder man musste sich aus extremer Tiefe hocharbeiten. Und das ist ja an sich ja wirklich ein sehr beengendes Gefühl und eigentlich extrem apokalyptisch. Und deswegen hast du es verdrängt. Das wird es sein.
Höchstwahrscheinlich. Aber wer sich noch ein wenig an Quirk erinnert, und es wird Zeit für diese Anekdote, ist mein bester Freund Tim, der sich tatsächlich dazu herabgelassen hat, mir seine allererste Sprachnachricht ever zu schicken. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Seit Jahren erzähle ich ihm, dass es doch viel einfacher wäre, komplexe Dinge kurz zu besprechen, statt sie zu schreiben. Und zum Telefonieren kriege ich ihn nicht. Aber diesmal hat er sich tatsächlich bemüht und für die Retro Boys eine Anekdote über seine Gameboy-Erfahrung rausgeholt. Und da kommt unter anderem Quirk drin vor.
Hallo lieber Sebo, du hast mich ja nach meinen Erfahrungen mit dem ersten Gameboy gefragt und die will ich natürlich sehr gerne mit dir teilen. Ich verbinde mit dem ersten Gameboy hauptsächlich sehr langes Warten. Ich weiß noch, dass ich den irgendwann zu Weihnachten bekommen habe und der erste in der Familie war, der einen hatte. Und die Familie ist ziemlich groß und gerade an Weihnachten kommen ja alle zusammen und naja, jeder wollte unbedingt mit diesem Gameboy spielen und ich bin irgendwie nie dazu gekommen, da überhaupt mal mitzuspielen. Irgendjemand brüllte immer, oh, ein Orchester und eine Rakete und ich wollte immer gucken, was damit gemeint war und habe es irgendwie nie so wirklich mal in die Hände bekommen, das gute Ding und naja. Man musste einfach immer sehr, sehr lange warten, bis ich dann mit meinem Gameboy irgendwann auch mal spielen darf. Und habe dann aber tatsächlich irgendwann recht schnell die Lust daran verloren, weil ich auch wirklich erstmal nur Tetris hatte und habe auch gar nicht so viele Spiele dann dazu bekommen. Ich glaube, ich hatte noch Mario 1 und 2 und Quirk, Quack, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, da musste man so komische Puzzle lösen, und ansonsten erinnere ich mich noch sehr gut an diese dünne schwarze Linie, die sich übers Display zog, wenn man ihn ausgemacht hat, naja, und ich glaube, wie jeder andere auch, kann ich immer noch die Tetris-Melodie und die Mario-Melodie auswendig mit Summen, Pfeifen, Tröten, irgendwas. Naja, genau. Also so viel zu meinen Erfahrungen mit dem ersten Gameboy.
Ja, danke schön, Tim.
Ja, vielen Dank.
Unbekannterweise. Ja, an diese schwarze Linie erinnere ich mich natürlich auch noch. Die hat man dann leider auch schon ein bisschen öfter immer mal gesehen, wenn der Gameboy so langsam seinen Geist aufgab. Also irgendwann war ja diese Dot Matrix so ein bisschen beschädigt und diese Linien waren dann permanent zu sehen. Beziehungsweise
senkrechte, helle Linien zogen sich manchmal durch.
Ja, genau. Oder manchmal auch der Klassiker, wenn man die Module reinschob und das Nintendo-Logo, was dann eigentlich erscheinen sollte, war nur irgendein Brei aus Pixeln. Und dann
Oder ein schwarzer Block.
Oder ein schwarzer Block.
Das kam, wenn du keine Cartridge drin hattest.
Dann genau.
Ja, ich glaube.
Aber dann wusste man sich ja zu helfen, indem man Modul raus, einmal reinfußten, wieder rein und es ging wie durch Zauberhand. Immer.
Wenn das Bild immer blasser wurde.
Und dann war die Batterie.
Und dann irgendwann plötzlich so von jetzt auf gleich alles weiß war, nur diese eine schwarze Linie.
Und dann fadete der Sound auch so aus, ne? Ja. Macht noch so ein komisches, ächzendes Geräusch.
Schwanengesang.
Dann war Schluss, ja. 4 Batterien, glaube ich, ne?
Ich glaube, ich wollte vorher nochmal nachfragen.
Ja, genau. 4 Batterien. Ne? Ja.
Ich bin total froh, dass mein Gameboy überhaupt noch funktioniert. Ich habe den nämlich mal sehr lange rumliegen gehabt und natürlich nicht dran gedacht, dass da auch sehr lange Batterien drin sind. Und habe die aufgemacht und die waren alle ausgelaufen. Und das trocknet offenbar dann hinterher auch und dann fasst man das sehr vorsichtig an mit Papier und Plastik oder so. Und ich konnte aber alles rauskratzen und das Ding läuft immer noch. Also das ist echt, und das ist wirklich der Gameboy halt, ja, ist jetzt wie alt? 20 Jahre? Ist das 20 Jahre?
Nein, älter.
30. Jahre. Fuck, ich bin schon so alt. Ja, okay. Ist er halt 30 Jahre alt. Funktioniert noch. Nur, ich habe den Displayschutz verloren, habe ich letztens gemerkt.
Die kann man nachkaufen.
Ja, mache ich vielleicht sogar mal. Meine Schwester hat den anderen noch, oder ich quatsche den, weil die macht eh nichts damit. Quatsche ich den zur Not einfach ab. Aber ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, meine Kinder müssen da irgendwie mal dran gekommen sein, weil eigentlich liegt der immer in der Vitrine zusammen mit der PS Vita und dem Game Boy Color und den ganzen Mini-Konsolen, damit alle Besucher staunend davor stehen. Alle tausende Personen, die bei mir anderen vorbeikommen und sich für Spiele interessieren. Und dann hatte ich ihn jetzt in der Hand und war sehr traurig, dass sich das abgelöst hat.
Ja, ich wollte nämlich einmal kurz fragen, ob ihr eure alten Geräte noch besitzt. Philipp, hast du denn noch?
Wenn, dann müsste ich danach suchen. Ich hätte keine Ahnung, wo ich das Ding finden sollte. Mit etwas Glück finde ich meinen ersten Game Boy Advance. Das war noch so das Querding ohne Klappmechanismus.
Der Lilane,
genau. Aber die Keksdose, bei der ich grundsätzlich die Batterieabdeckung festhalten musste, weil der Verschlussclip abgebrochen war. Ja, irgendwann habe ich mir dann mit Gummis zu helfen gewusst.
Das ist gut, aber wenn man sich mit Gummis zu helfen weiß.
Sicher ist sicher.
Play safe.
Ja, es gibt ja so diese Zeiten im Leben, wo man ja so langsam aus dem Teenageralter rauskriecht und dann.
Da warte ich noch drauf.
Wo man so plötzlich alles, was so irgendwie mit Kindheit noch verbunden ist, plötzlich albern und peinlich findet und brauche ich nicht und alles doof und keine Ahnung. Und dieser Zeit ist auch mein Game leider zum Opfer gefallen. Ich habe damals, wann war das ja, 98, meinen Zivildienst gemacht in einer Flüchtlingsunterkunft und dort wohnten auch viele Kinder. Und ich hatte diesen Gameboy da eben mit dabei. Ich habe da so einen Pförtnerdienste gemacht und aus Zeitvertreib dann da eben auch Gameboy gezockt nebenbei und habe den dann auch gerne immer an die Kinder verliehen, wenn sie den haben wollten. Und ja, der war dann so, es war keine besonders große Einrichtung, aber der war dann da irgendwie immer so im Umlauf, mal bei der Familie, mal bei der Familie. Und das hat mich auch nicht großartig gekümmert, weil irgendwie, ja, so mit 18, 19, 20, ja, war man ja schon groß und erwachsen und wollte mit diesem ganzen Gedöns nichts mehr zu tun haben. Das kam bei mir dann erst wieder so 5 Jahre später. Und ja, irgendwann war der Zivildienst vorbei und ja, mein Gameboy ist irgendwie da geblieben und ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine damalige Freundin, jetzt Frau, hat mir dann irgendwann zum Geburtstag oder so mal einen neuen geschenkt, den habe ich immer noch. Ja, ein bisschen schade, bin ich ein bisschen traurig, dass ich wirklich meinen eigenen persönlichen Gameboy von damals nicht mehr habe.
Ich hatte diese Phase gar nicht, wo ich mal Videospiele nicht so wichtig fand. Also doch, ich glaube, am Anfang vom Studium, da fand ich Party machen noch wichtiger.
Genau, ich meine auch gar nicht Videospiele. Ja. Ich meine halt alles, was so, ja. Da hat man so ganz bereitwillig alles einfach, ja, weggeschmissen, verkauft oder was auch immer. Aber witzigerweise habe ich mir auch wenige Jahre später erst, also 4, 5 Jahre später, habe ich mir dann auch wieder Spiele gekauft. Also dann ging es schon wieder los, dass ich mir bei eBay dann, da war eBay ja auch noch ganz neu, dass ich mir dann für damals sehr, sehr wenig Geld Retro-Games wieder gekauft habe.
Ja, also ich hab, wie gesagt, den Gameboy noch rumstehen und ich habe den Gameboy Color in Gelb. Den habe ich mir nämlich mit, ich glaube, 19 gekauft. Also als hier der Pokémon-Hype ausbrach, haben wir uns, zwei meiner Freunde, Harald und Jan, haben uns alle einen Gameboy Color geholt und mit der jeweils passenden Pokémon-Variante. Ich fand Pikachu halt cool, deswegen hatte ich den Gelb und das Pikachu-Modul. Das steht bei mir noch da, auch mit Originalverpackung. Also da habe ich tatsächlich noch die Verpackung zurück. Da zu meinem Original-Gameboy haben wir die Verpackung nicht mehr. Ganz vielleicht bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Aber da meine Mutter irgendwann auf den Trichter kam, Verpackungen wegschmeißen wäre eine gute Idee, weil die Platz wegnehmen, kann das sein, dass die weg ist. Ich habe als Kind, ich habe so ein Faible für Verpackungen. Ich hatte wirklich einen eigenen Schrank, in den ich nur Verpackungen reingepackt habe. Ja. Von meinen He-Man-Sachen, von den Transformers, da war irgendwie alles drin. Und als wir dann umgezogen sind, 91, hat meine Mutter gedacht, das wäre nicht so schlau, das alles mitzunehmen. Kann man nachvollziehen?
Ja, durchaus.
Ist das natürlich sehr traurig. Also den habe ich noch. Und ich habe auch noch das Gameboy Licht, was ich mir dazu mal gekauft habe. Licht mit Lupe. Oder ja. Ich weiß, ob es eine Lupe dabei war oder nur Licht. Auf jeden Fall hat das Ding auch nochmal 4 Batterien gefressen.
Das und war so sauschwer, das Ding. Ne?
So ein Riesenklotz dran. Und ich hatte noch so eine Transportpackung. Das ist so ein, kann man sich das vorstellen? Das ist hochkant, lang und gräulich, mit so einem Gameboy-Logo drauf und innen drin.
Ach so, ja.
Ist so.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja, so, wie nennt man das denn? Was, wo man auch in einem Aktenkoffer drin hätte oder sowas, wenn was gebettet werden soll.
Schaumgummi?
So Schaum, ja, so Schaumgummi, so graues. Und da war ein Platz für die Module. Da passten dann, ich glaube, 20 Module oder sowas rein. Da habe ich dann immer ganz stolz meine Module mit transportiert. Das müsste ich eigentlich auch noch haben. Wahrscheinlich auch Dachboden oder Kinderzimmer bei meinen Eltern.
Ja, mir geht's da ähnlich. Ich habe auch die Verpackung vom Gameboy noch, also den Karton mit Innenleben, dem Styropor, den ganzen Flyern, was da so dabei war, Anleitungen und wie Garantiekarte und so. Und auch die Kopfhörer noch eingeschweißt und also den ganzen Kram. Ich habe das damals von meinem Cousin übernommen, der sehr ordentlich und gewissenhaft immer umgegangen ist mit seinen Sachen. Und das habe ich dann, ja, hat irgendwie bis heute alle Umzüge überlebt. Und die Verpackungen der Spiele, erinnere ich mich, das war auch so die Phase, wo ich dachte, ach komm, weg damit irgendwie. Hab dann aber doch mich nochmal besonnen, Gott sei Dank, und hab die Verpackungen nur, also hab diese Blister rausgenommen und die Verpackungen platt gemacht, also so auseinander die Form genommen und dann eben sehr flach gestapelt irgendwo reingesteckt und Gott sei Dank behalten. Und ja, deswegen sehen die auch alle noch echt fast aus wie neu. Und so ein Licht habe ich auch noch. Und ich habe mir vor kurzem mal so ein Hip-Pack gekauft. Es gab so ein Gameboy-Hip-Pack, so ein schwarz-pinkfarbenes, weil ich dachte, es ist eine gute Idee, so für einen Urlaub ein Hip-Pack sich zu kaufen. Musste aber feststellen, dass es auch wirklich für Kinder gemacht ist. Und also um keines meiner Körperteile, an dem man Hip-Packs tragen sollte.
Müssen deine Kinder halt den Gameboy für dich tragen.
Ja, oder so.
Ein Oberschenkel-Bag.
Ja.
Hatte denn jemand die Kamera oder den Drucker?
Nee, hatte ich nicht. Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so bei eBay mal ein bisschen rumgucke, wie günstig das Ding zu haben ist. Also das ist scheinbar so ein Massenprodukt gewesen, das kriegst du, glaube ich, heute noch für 30, 40 Euro.
Also an sich überhaupt verrückt, für das Gerät eine Kamera rauszubringen. Total. Aber da machen ja viele ganz witzige Sachen mit. Und ein Drucker.
Also
ja.
Ganz ehrlich. Okay. Also ich sehe mich da auch noch irgendwann mal als den Höchstbietenden auf jeden Fall.
Ja, eigentlich finde ich die Idee auch gerade super spannend. So, dass man, keine Ahnung, jedes Jahr irgendwie könnte ich von meinen Kindern mal einmal so ein Gameboy-Foto machen und eine Collage draus basteln oder so.
Ja. Irgendwann wurde auch, ich glaube, ein Modul entwickelt mit einem Kabelausgang, mit dem man Nähmuster erstellen konnte. Und es gab eine Nähmaschine, in die man das Kabel dann reinstecken konnte und dann hat die das automatische Nähprogramm ablaufen lassen.
Das ist auch das Erste, was mir einfällt, wenn ich einen Gamer in der Hand habe. Warum gibt es eigentlich kein Nähprogramm für dieses Gerät? Ich habe ihn doch immer dabei und wenn eine Nähmaschine in der Nähe ist und es schnell gehen muss, dann...
War quasi der Vorläufer der Switch, die Stitch. Aber wir schweifen ab.
Nein, gar nicht.
Ich greife mal in die bunte Tüte.
Grapsche eher.
Und schnappe mir ein Spiel. Ah, Mist, das Preisschild ist leider abgerissen. Es ist Gargoyle's Quest. Kennt ihr es?
Ja, kennen schon.
Vom Zuschauen, wenn andere es gespielt haben, ja.
Okay, also Gargoyle's Quest kommt auch noch aus meinem Besitz von damals. War auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele zu der Zeit. Und Gargoyle's Quest ist der erste Teil der Gargoyle-Reihe. Es ist ein Ableger der Ghost and Goblins-Serie. Und der dortige Endgegner in Ghost and Goblins ist Firebrand. Und Firebrand ist hier der Protagonist in diesem Spiel. Und das Spiel ist also jetzt wirklich ernsthaft ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen sogar. Und das entspricht so ein bisschen dem Spielprinzip von Link, also dem Zelda 2 vom NES ein bisschen. Es gibt hier so zwei Handlungsebenen, zwei Spielebenen. Einmal die Oberwelt, so eine Karte, die so Rollenspielelemente in sich hat. Und es gibt eben die Actionsequenzen, die eher so plattformerartig daherkommen. Und man spielt hier eben so ein Gargoyle, so einen kleinen Drachen, der in so einer Fantasiewelt, dem, Realm? Ghoul heißt es so? Ich glaube, es heißt Ghoul. Ja, das Königreich Ghoul. Da muss man sich eben durchbewegen und Quests lösen und die Einwohner von diesem Reich sind irgendwie verzaubert und man muss die irgendwie befreien. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und das Coole an dem Spiel sind eben diese zwei Spielprinzipien, die hier so ein bisschen vermischt werden. Also auf der einen Seite das Rollenspielartige, auf der anderen Seite das Action-Plattformerartige. Und bei diesem Rollenspiel hast du halt die Möglichkeit, ja, den Charakter weiterzuentwickeln, was so Fähigkeiten angeht, Lebensenergie und Flugeigenschaften und so weiter. Und man begegnet in dieser Oberwelt eben auch vielen, vielen NPCs, die einen dann so Quests im Prinzip geben, die auch die Handlung so ein bisschen vorantreiben und für die man da irgendwelche Artefakte finden soll.
Krass, klingt ja richtig komplex.
Das war also aus damaliger Sicht, ich habe das jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt, aber aus damaliger Sicht war das relativ komplex und man ist dann immer aus dieser Oberwelt eben eingetaucht in diese Action-Sequenzen, die waren entweder, keine Ahnung, man ist dann irgendwie an ein Hindernis gekommen, an eine Schlucht oder sowas, die man überqueren musste und wurde dann in diese Action-Sequenz reingezogen, konnte da dann irgendwie diese Schlucht überqueren und war dann in der Oberwelt eben auch auf der anderen Seite.
Echtzeit und nicht rundenbasiert?
Genau. schon so ein bisschen Open World ist wirklich, ja, ist ein bisschen sehr hoch gepokert. Aber man hatte schon sehr viele Möglichkeiten und es gab eine Passwortabfrage. Die Passwörter habe ich noch auf einem kleinen Zettel in der Cartridge liegen, habe ich vorhin gesehen. Also ein sehr, sehr cooles Spiel. Hat mir einen sehr, sehr einprägsamen Sommer beschert, den ich noch in Erinnerung habe. Da war ich mit meinem Kumpel Jörg in Bad Harzburg, im oft erwähnten und viel zitierten Bad Harzburg bei Oma und habe sie dort besucht und da haben wir dann so eine Woche verbracht und auch da haben wir dann irgendwie mehr Zeit vor dem Gameboy verbracht, auch draußen teilweise und haben beide Gargoyles Quest unabhängig voneinander gespielt.
Auf zwei Gameboys?
Genau, jeder auf seinem und haben uns dann so gegenseitig mal erzählt, hier, ich bin gerade da und da und was muss ich denn da machen, warst du da schon und so. Und ja, also hab da sehr, sehr schöne, warme Erinnerungen an das Spiel, eine sehr, sehr hübsche Musik auch, Sebo, vielleicht auch was für dich.
Mhm.
Und es gab dann auch einen zweiten Teil auf dem NES, den habe ich allerdings nie gespielt. Es war ein relativ frühes Spiel von 1990 beziehungsweise von 1991 in Europa von Capcom.
Schon abgefahren, was alles in so 100 Kilobyte reinpasst.
Total.
Also ganz oft fragt man sich vielleicht, ja, was macht den Reiz eines Gameboy-Spiels aus, vielleicht auch heute noch. Und dann ist es eben genau dieses so, du hast eigentlich nichts, du hast 4 Grauabstufungen und 144 mal 100, keine Ahnung, 120 Bildpunkte, eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz und irgendwie keine Ahnung wie viele Sprites. Lass es 50 sein, die gleichzeitig dargestellt werden können. So, und was kann man daraus machen? Und wenn du erzählst, Oberwelt und Actionsequenzen und NPCs und irgendwelche Quests und nonlineare Spielabläufe und coole Musik dazu.
Ja, das ne? stimmt. Ja.
Und dann passen davon 14 Spiele auf eine 3,5 Zoll Diskette. So rein von der Vorstellung her, das ist faszinierend, wie reich so etwas sein kann auf so wenig Baumaterial.
Was auch faszinierend ist, ist die Anleitung von Gargoyles Quest. Die ist nämlich noch sehr ungeschickt übersetzt. Ich habe mich gerade schon gefreut, auf der Rückseite steht drauf, denke daran, dass du Feuer speien und fliegen kannst. Speien wird hier aber mit H geschrieben, also Speihen.
Okay.
Und das klingt alles sehr blumig in der Anleitung. Lege die Kassette Gargoyles Quest in deinen Gameboy ein. Starte das Gerät. Der Inhalt der Geschichte wird langsam auf deinem Bildschirm ablaufen. Nachdem dein Bildschirm leer ist oder nachdem der Startknopf ist, werden die Startoptionen erscheinen. Drückst du Start, so kannst du ein völlig neues Spiel beginnen. Gibst du aber das Passwort
das
ein,
eine.
Ist es dir möglich, ein vorangegangenes Spiel wieder aufzugreifen. Und jetzt, ich verstehe nicht ganz, was damit gemeint ist, aber es gibt zwei günstige Ausgangspositionen innerhalb des Spiels. Ich sage, cool, da gibt es Tipps, aber nein, die erste bietet sich dir, wenn du die Draufsicht auf deinen Helden Firebrand siehst. Diese Ansicht wird gewählt, wenn die Figur wichtig Informationsmaterial ausfindig machen muss. Die Seitenansicht auf den Helden ist die zweite günstige Ausgangsstellung und ist zugleich die Position für alle folgenden Kämpfe. Ich weiß nicht genau, was daran eine günstige Position ist, aber es gibt zwei Ansichten in diesem Spiel. Aber total schön. Ich kann auch zu Gargoyles Quest leider gar nicht so viel sagen. Ich habe Gargoyles Quest mal angespielt auf einer Klassenfahrt. Da hatte einer der mitfahrenden Schüler hatte den Gameboy dabei und der hatte Gargoyles Quest und das Final Fantasy. Wir hatten vorhin rausgefunden, wie hieß es? Mystic Quest?
Mystic Quest.
Genau. Die beiden hatte er dabei und ich habe beide mal reingespielt und habe nur relativ früh festgestellt, dass Gargoyles Quest echt schwer ist und so düster irgendwie. Und wobei ich hatte auch Castlevania zu Hause, aber irgendwie fand ich Gargoyles Quest düster und habe da nicht richtig reingefunden. Und mehr kann ich dazu leider auch gar nicht sagen. Das ist tatsächlich komplette Berührungspunkte, die ich mit Gargoyles Quest hatte.
Ja, es war relativ schwer, das stimmt. Und dadurch, dass man auch nicht direkt so in die Action eingestiegen ist, sondern eben auf dieser Karte erstmal gelandet ist, hatte man vielleicht auch nicht so den allerschnellsten Zugang. Ne? Also war vielleicht so ein bisschen sperrig, um mal eben schnell reinzutauchen. Und man hatte, wie da ja eben auch in der Anleitung stand, diese Geschichte, die einem da in epischer Breite, zumindest in Erinnerung, erzählt wurde, im geschriebenen Wort auf Englisch. Das konnte man abkürzen, aber ja, man musste schon Bock drauf haben. Also kann ich verstehen, wenn man da jetzt nicht sofort irgendwie Feuer und Flamme war.
Ich glaube, mich hat das echt überfordert. Also, weil ich sowas gar nicht kannte. Ne? Also auf dem Computer gab es ja diese japanischen Action Adventures eigentlich gar nicht so in dem Sinne, ne? Mit Inventar und Gegenstände auswählen und ein bisschen besser werden. Das hatten wir ja gar nicht. So, mir fällt jetzt auch kein
Beispiel ein, was ähnlich sein könnte. Und ich glaube, da habe ich einfach schwer reingefunden. Also für später, klar, als ich dann eine Konsole hatte, dann gewöhnt man sich dran. Aber da war das, glaube ich, so fremd für mich, dass ich da auch in der kurzen Zeit einfach das nicht gleich greifen konnte und sich da deswegen keine Faszination entwickelt hatte.
Gut. Gehen wir weiter. Sebo, was kann ich dir denn noch anbieten?
Ich guck mal da rein. Ich habe zu dem einen Spiel habe ich ein Snippet noch da. Ach, dann fange ich doch einfach an mit DuckTales. Da habt ihr bestimmt auch Erfahrung zu.
Also, bisschen was kann ich dazu erzählen.
Ja. Genau, DuckTales. DuckTales ist erstmal bekannt dafür, dass es fantastische Musik hat. Und das war eins von den, oh, du hast hier die englische Version. Und da gab es dann noch eine englische Packung. Krass. Das, ah ja, steht auch Capcom USA drauf. Das war ein Spiel, was meine Schwester hatte. Meine Schwester hatte ja auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein Gameboy und dadurch auch ein bisschen meine Erfahrung bereichern können. Die hatte auf jeden Fall DuckTales und Kirby hatte sie. Und DuckTales war tatsächlich das eine Spiel, auf das ich so richtig neidisch war. Kirby war so, naja, ne, so uncool, so Fluffkugel hat man schnell durch, super einfach. Aber DuckTales war eigentlich für mich wirklich, ich gucke gerade nach, wann kam das raus? War das vor Super Mario 2?
Ja.
89 sogar, ja, heftig.
Super früh.
Ja, okay. War für mich ein Mario-Äquivalent. Also auch ein wirklich gutes Jump'n'Run, wirklich abwechslungsreich.
Ja.
Ich fand's halt super. Ich mochte eh die Donald Duck-Figuren, also Dagobert Duck, Donald Duck, Tick, Tick und Track und so, mochte ich alle wahnsinnig gern. Ich habe relativ lange die lustigen Taschenbücher gesammelt. Also wir hatten über 100 Stück davon zu Hause rumstehen. Und war da eh schon mitbekannt und ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon die Zeichentrickserie gesehen hatte, da wir im Niemandsland gelebt haben, was Fernsehen anging. Ich habe lange in der Nähe von Bremen gewohnt, in so einem kleinen Kaff in Osterholz-Scharmbeck und wir hatten zwei Kanäle, also wir hatten ARD und ZDF und ein drittes Programm, glaube ich. Und ich glaube, ein Jahr bevor wir umgezogen sind, gab es dann die ersten freien Kabelkanäle hier. Sat1 und RTL oder so kamen.
Ich meine, DuckTales kam sogar auf den öffentlich-rechtlichen.
Bist du sicher, dass das bei irgendwie am Dienstag mal lief?
Das lief im ZDF, glaube ich.
Ah, okay. Also dann könnte ich das ja tatsächlich. Sonst, nämlich normalerweise war das so, ich habe dann, wenn ich Zeichentrickserien gucken konnte, war das bei meinen Großeltern in Cuxhaven. Die hatten nämlich eine Satellitenschüssel und hatten eine Riesenauswahl an Programmen. Wir haben eigentlich das Wochenende immer damit verbracht, dass wir samstags um 5 Uhr morgens aufgestanden sind und runtergelaufen sind und haben Zeichentrickfilme
geguckt. Same here.
Ja. Und ich habe mich immer mit meiner Schwester battlen müssen. Es gab nämlich auch verschiedene Programme natürlich, wo Zeichentrick liefen. Und sie fand immer, was weiß ich noch ganz genau, sie hat die Schlümpfe geliebt. Fand ich immer grauenhaft langweilig. Also ich mochte die Schlumpf-Comics, aber ich fand die Fernsehserie fand ich arg langweilig. Und dann gab es auch irgendwas alles, die Tiere aus dem Wald oder so, mit so einem Haufen Tiere, die wollten immer in so ein Schloss rein und das Geheimnis im Keller entdecken. Och,
super langweilig.
Ja, fand ich ganz grauenhaft. Und ich wollte natürlich hier Saber Rider gucken oder Guardians of the Galaxy.
Die Galaxy Rangers.
Ja, genau, die Galaxy Rangers. Danke dir. Genau, die Galaxy Rangers oder hier Defenders of the Earth oder sowas. Das war so mein Ding. Und DuckTales habe ich aber auch total gut in Erinnerung. Da habe ich auch noch eine ganz gemeine Geschichte dazu, bevor ich wieder zum Spiel zurückkomme. Und zwar gab es den ersten Turtles-Film im Kino. Und wenn ich mich ganz richtig erinnere, muss der ab 12 gewesen sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit einem jüngeren Freund da war. Und es lief der Turtles-Film. Und ich wollte unbedingt den Turtles-Film gucken. Und er war aber zu jung. Und hat dann gesagt bekommen, nee, du kannst da nicht rein. Und anstatt, dass ich dann gesagt habe, gut, dann gehen wir halt beide nicht rein. Ich gesagt, hier, guck mal, läuft auch der DuckTales-Film. Und dann ist er halt den DuckTales-Film gucken gegangen, während ich in den Turtles-Film gegangen bin. Oh Gott. Die schäme ich mich immer noch ein bisschen drüber im Nachhinein. War vielleicht nicht der beste Move. So weit, so gut. Da kam DuckTales am Rande von der Erzählung, deswegen habe ich das eingeführt.
Ja, ist legitim.
Ja. Okay, nein, und ich habe DuckTales als ganz fantastisches Spiel in Erinnerung. Ich fand das total cool. Hatte schon so leichte Rätsel in den Level. Ich mochte diese Fortbewegung von Dagobert Duck mit dem Pogo-Stab, den er hatte. Den Mond-Level habe ich als ganz toll in Erinnerung und vor allen Dingen auch die Musik. Und es war auch grafisch damals echt ein Brecher. Also ich weiß, dass ich das hatte. Und ich war so fasziniert, weil DuckTales war für mich so, so eher so Kinderkram. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und Tinker hatte sich das, wie gesagt, gewünscht. Ja, und dann hatte ich das Modul mir mal ausgeliehen und dann haben uns wirklich drum gestritten, wer weiterspielen durfte, weil ich so gefesselt war. Und ganz viel Liebe für DuckTales von mir.
Es hat auch so richtiges Disney-Character-Design. Also da erkennt man es total wieder. Man ist quasi in einem Disney-Trickfilm drin. und auch dieses große Abenteuerhafte, was die Gummibärenbande und DuckTales beide so mit sich brachten, aus den zum Beispiel Disney Club Trickfilmserien, das haben die irgendwie so rübergerettet, so dass man nie genau wusste, in welcher Ecke der Welt ist man und auf welche Geheimnisse trifft man. Das wurde irgendwie in dieses Cartridge hinübergehievt. Es war nicht so, dass man beispielsweise Super Mario Bros. 1 mäßig das Gefühl hatte, ah ja, Fragezeichen Blöcke und andere Blöcke und das bastelt sich jetzt hier so durch, sondern es war jedes Mal so ganz woanders verortet.
Ja. Ich war auch schon immer großer Disney-Fan, also Fan der Comics, lustige Taschenbücher, hast du gerade erwähnt, habe ich auch als Kind verschlungen, habe ich auch zu gefühlt Hunderten gehabt. Und da war ich auch total froh, als dann die DuckTales-Serie rauskam, Ende der 80er, 87, 88 muss das gewesen sein. Weil das gab es ja auch merkwürdigerweise vorher nicht. Es gab Disney-Filme, aber das waren dann so diese ganz alten Mickey Mouse Cartoons, die man irgendwie mal so kannte, diese kurzen Weihnachtsepisoden oder sowas. Aber die Entenhausener Fraktion, also die Enten kannte man so, also klar, auch Donald Duck aus irgendwelchen uralten Clips, wo man ihn kaum verstanden hat. Aber so richtig als normalen Cartoon, das war irgendwie neu und das fand ich auch sehr, sehr geil. Und war dann ja natürlich auch angefixt von DuckTales, als ich gesehen habe, dass es das als Gameboy-Spiel gibt, habe ich mir von Oma gewünscht und auch bekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und ja, was du auch gerade gesagt hast, also die haben es da wirklich geschafft, diese Disney-Welt hervorragend in dieses Modul zu quetschen. Also es hat wirklich gut funktioniert. Und auch die Charaktere sehen halt auch wirklich so aus, wie man sie kennt. Die sehen nicht irgendwie aufgrund der Limitierung irgendwie komisch verstümmelt aus. Man erkennt da wirklich jeden Charakter total gut.
Ja.
Und du hast die Steuerung auch gerade angesprochen, finde ich auch super interessant, so dieses Steuerungsprinzip mit dem Pogo-Stick oder diese alternative Art der Fortbewegung ist es ja im Prinzip. Du kannst ja durch die Level laufen und hüpfen oder dich eben auf diesem Pogo-Stick hüpfend durch die Level bewegen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und der nonlineare Spielansatz, dass du ja auch nicht gezwungen bist, an dem einen Punkt anzufangen, sondern dass du eben in jede einzelne dieser, ich glaube, 5 Welten sind's, einsteigen kannst. Was haben wir da? Da gab's den Amazonas, es gab Transsilvanien, den Mond, die Minen und den Himalaya, glaube ich.
Irgendwas Eisiges.
Ja.
Himalaya müsste hinkommen.
Und da konnte man eben, wie man lustig war, starten in diesen Welten. Und was das Ganze noch so ein bisschen verdichtet hat, war, dass man, also man hat ja selbst Onkel Dagobert gespielt, dass man aber auch innerhalb des Spiels immer wieder auf bekannte Charaktere treffen konnte, die einem zwar nur so Hilfestellungen und Tipps gegeben haben, Tick, Trick und Track waren das, glaube ich, oder Niki hieß die Kleine in DuckTales und diese Haushälterin.
Da ich leider kann ich
Frieda hieß sie, glaube ich. Ich glaube Frieda. Die konnte man dann auch treffen und die haben einem dann irgendwie weitergeholfen. Und Quack gab es natürlich, der einem über das ein oder andere Hindernis helfen konnte.
Quacks, oder?
Quack.
Quacks der Bruchpilot, was? Quack der Bruchpilot?
Nee, Quacks ist, glaube ich, das.
Der deutsche Film ist
Quacks. Heinz-Rühmann-Streifen.
Ja.
Und ich glaube, die Idee war es ja, dass man auch diese 5 Schätze zusammensammelt. In jedem Level, in jeder Welt gab es einen Schatz zu finden. Und zwischendrin gab es auch noch immer so Juwelen und sowas einzusammeln. Und ich glaube, die Idee war ja am Ende, dass man möglichst viel Geld scheffeln musste oder konnte in Form dieser Juwelen. Aber ja, also in meiner Erinnerung auch echt ein tolles Spiel mit einem schönen Soundtrack, einer tollen Grafik. Und vor allem dafür, dass es so alt ist, ne? 89 hast du gerade gesagt.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Schon früh viel aus der kleinen Kiste rausgeholt.
Ja, ich meine, es war Disney, es war DuckTales, so, ne? Das war schon geil.
Eine gut umgesetzte Lizenz.
Definitiv.
Ja, tatsächlich ein gutes Lizenzspiel. Ja, und passenderweise zu DuckTales, da hatte ich ja von erwähnt, hatte ich für meine Schwester bekommen. Die hat uns auch noch was eingesprochen mit ihren Gameboy-Erfahrungen.
Ja, der Gameboy. Mein Bruder hat ihn gekriegt zu Weihnachten. Und ich hatte mir eine Baby Born gewünscht. Und meine Großeltern waren über 500 Kilometer gefahren, weil die überall ausverkauft waren. Und dann bekam ich das, was ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Und mein Bruder saß auf der Couch und spielte mit dem Gameboy. Und plötzlich war irgendwie alles andere egal. Und ich wollte auch sowas. Und meine Eltern waren total verwundert, weil sie nicht im geringsten damit gerechnet hätten, dass ich mich dafür in irgendeiner Art und Weise interessiere. Ja, ich wollte auch einen Gameboy. Und ich bekam auch einen Gameboy. Also nicht direkt zu Weihnachten, aber ein bisschen später. Und da habe ich lange, lange, lange mitgespielt. Und leider ist bei uns irgendwann mal eingebrochen worden. Und da haben sie mein Zimmer komplett ausgeräumt und unter anderem auch meinen Gameboy mitgenommen. Wie unfair.
Oh, verdammt. Und ich habe vorhin auch noch gesagt, Tinker hat wahrscheinlich noch ihren Gameboy. Ich bin bis eben fest davon ausgegangen, dass der noch vorhanden war. Ja, meine Schwester mit ihrer.
Das tut mir natürlich leid mit dem Einbruch und dem verschwundenen Gameboy.
Ja, ihre Gameboy-Story, wie gesagt, das war auch echt, ich erinnere mich auch noch an die Baby-Born-Geschichte, das war damals echt ein Aufreger, weil es gab ja auch noch kein Internet und man konnte ja nicht rausfinden, wo gibt's noch was. Und ich glaube, meine Eltern waren unterwegs, meine Großeltern waren unterwegs und ich glaube, die haben einen Tag vor Weihnachten diese blöde Puppe endlich bekommen. Und die hat auch so ein Terz gemacht.
Boah, klingt ja stressig.
War ja auch stressig. Ja, die war da ja, die war, wie alt war sie denn da? Die war ja 2 Jahre jünger als ich, die muss dann 8 gewesen sein. Ist auch schon, ja, naja, gut, kann man noch mit Puppen spielen. Ja. Naja.
Ja.
Ja.
In gelben Seiten nachgucken, dann hast du vielleicht irgendwie die 15 Läden in deiner Umgebung abgeklappert und dann hast du schon genug Stress. Und wenn die durch waren und immer noch keine Babyborn.
Hat man halt echt gemacht, ne?
Ja.
Gelben Seiten. Verrückt. Ja, Philippe, dann wärst du wieder an der Reihe.
Ein bisschen abgegrast ist hier jetzt schon, ne? Wir haben schon ein bisschen was erzählt und ein bisschen was rausgepflückt und wie das damals so war, da konnte man sich auch nicht immer alle Klassiker und Hochkaräter raussuchen. Man wusste auch teilweise gar nicht, was sind Klassiker und Hochkaräter. Da war meine Gameografie ein bisschen spotty, ein bisschen löchrig. Deswegen würde ich jetzt mal von unserer Bibliothek hier ein bisschen wegschwenken hin zu ein paar Spielen, die ich mal besessen habe und da würde ich mal im Kopf etwas durchgehen, was es da so alles gab. Also F1 Race habe ich bestimmt super viel gespielt und Nintendo World Cup sowieso von vorn bis hinten und alle Mannschaften durch und alle Strategien durch und Mortal Kombat 2 war auch...
Echt? Auf dem Gameboy?
Ja.
Okay.
War auch gar nicht so unspannend, also erstaunlich gory und mit einer gewissen Spieltiefe ausgestattet. Da gab es nämlich einen Charakter, der alte chinesische Mann, der konnte sich in alle anderen Spieler verwandeln und dann konnte man, wenn man das Repertoire drauf hatte, aller Special Moves, mit dem einen wirklich alle Special Moves umsetzen.
Okay, von wann waren das denn?
93.
Es sah auch überraschend gut aus. Ich habe das vorhin gesehen in so einer Best-of-Gameboy-Liste auf YouTube, wo ich nochmal reingeguckt hatte und die Charaktere waren erstaunlich gut animiert auch.
Auch gut digitalisiert. Also es waren wahrscheinlich, glaube ich, so Stills aus irgendeinem Film oder aus irgendeiner anderen Spielvorlage. Und dann wurden die so gut es ging eben auf 4 Graustufen reduziert. Also eine frühe Form der Digitalisierung. Und eine andere frühe Form der Digitalisierung, die hat Rareware ja auch ziemlich gut umgesetzt. Mhm. Zum einen auf dem Super Nintendo. Da haben sie ja mit ihren Graphic Stations ziemlich viel vorgerendert und dann ausgespuckt, wie beispielsweise bei Donkey Kong Country. Und siehe da, und erstaunlicherweise, sie haben es auch geschafft, sowas wie Gameboy-Umsetzungen davon zu erschaffen. Womit ich ja niemals gerechnet hätte, dass das wirklich so gut klappen würde. Auch da wieder dieser Effekt, so die Sprites sind viel größer als auf dem Super Nintendo. Wenn man sie auf dem Game Boy hat, dann nehmen sie gefühlt ein Viertel des Bildschirms ein. Aber ansonsten war das sehr nah dran am Super Nintendo-Gefühl. Und da hat man sich irgendwann dann doch so ein bisschen an den Kopf gepackt. Krass, wie haben die das denn hinbekommen? Also da hatten sie schon ein bisschen Erfahrung mit dem Game Boy, mit der Hardware, was da so alles möglich war. 95 müsste das, glaube ich, rausgekommen sein. Ja, also Donkey Kong Land 1 und 2 sind tatsächlich zwei Spiele von sehr, 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 sehr wenigen, die ich auch durchgespielt habe. Das war wirklich ziemlich in Ordnung. Also beim ersten Donkey Kong Land, diesem sehr klassischen Jump'n'Run oder klassischer Jump'n'Run mit Spielprinziperweiterung, war die Grafik noch so ein bisschen verschwommen, ein bisschen dunkel. Der Gameboy kam nicht so gut damit zurecht, dass alles so dunkel war und so viel passiert und alles so detailliert war. Und die Steuerung war auch ein bisschen schwammig. Mhm. Und das wurde dann bei Donkey Kong Land 2 komplett ausgemerzt. Und das war so ein gutes Spiel, wo man den Wechsel zwischen Diddy und Dixie machen konnte, wo es die reitbaren Kumpanen gab, also das Nashorn und den Schwertfisch und ich glaube, einen Strauß gab es auch oder so. Und es gab die Loren-Level, wo man beschleunigen und verlangsamen konnte und man musste irgendwie aktiv springen und irgendwie zusehen, dass man auch auf die richtigen Bahnen geriet und nicht in irgendeine Sackgasse oder in einen Abgrund fuhr. Und es gab diese Tonnen-Level, wo man von Tonne zu Tonne geschossen werden musste und, ne, kennt man alles. Also super, super, super vieles aus der Vorlage mitgenommen. Auch diese Unterwasser-Level, wo dann das Wasser anstieg und absank und dann verschiedene Teile des Levels zugänglich wurden und da diese Spielmechanik irgendwie entscheidend wurde oder das Wasser wurde immer heißer und dann wurde man irgendwann gekocht, wenn man nicht schnell genug weggeschwommen ist. Sehr, sehr viel immer los auf dem Bildschirm, sehr gut umgesetzte Sprites, die immer noch so diesen Computergrafik, diesen 3D-Effekt mitbrachten, obwohl sie so extrem reduziert werden mussten und das Ganze in echt hübsch und rund umgesetzt. Ich weiß nicht, wie ich da durchgestolpert bin, dass ich wirklich komplett bis nach hinten durchgespielt habe und King K. Rool auch noch über die Planke abtreten lassen. Also echt cooles Spiel und ich kann mir vorstellen, da nochmal reinzuschauen und ob des Schwierigkeitsgrades, der eigentlich gar nicht so hoch war, sondern eher so mittig anzusiedeln war, würde ich den Gameboy wieder in die Ecke pfeffern, aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, dass mich das doch irgendwie packen könnte.
Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe es nie gesehen auf dem Gameboy. Und für mich ist Donkey Kong, also ich kenne nur Donkey Kong Country vom Super Nintendo und das verbindet man ja mit dieser krassen Render-Grafik, die ja so ikonisch ist für diese SNES-Ära, aber auch mit diesem überragenden Soundtrack einfach. Für mich so einer der schönsten Spiele-Soundtracks, die ich so kenne, hatten wir auch schon ein paar Mal in unseren Themes irgendwie geparkt. Deswegen kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass das auch so gut funktioniert auf diesem kleinen grün-schwarzen Monitor.
Ja, ich kann zu Donkey Kong gar nichts sagen. Ich mag ja keine Affen. So, ich mag Affen nicht. Und das heißt, ich habe auch nie Kontakt mit den Donkey Kong-Spielen gehabt, weil da spielt man ja einen Affen. Und warum sollte ich mir das antun? Ich habe auch nie bei Rampage, ich glaube, wie hieß er? Izzy? Nee, Izzy war die Echse. Ralph? Ach, George. George war der Affe, oder? Ach, ist auch egal. Jedenfalls habe ich auch bei Rampage Curious
George,
nie den Affen gespielt.
Ah, Monkey Island?
Ja, aber da spielt man ja keinen Affen. Da spielt man ja Piraten und man muss auf diese Affeninsel. Ja, okay, konnte ich gerade noch mit leben. Das war mir genug unwichtiges Affenzeugs, um das im Vordergrund zu haben.
Ronnie's Popshow?
Habe ich tatsächlich, oh Gott, Ronnie's Pop Show 91 oder 92, ich glaube 92 war die erste CD, die ich besessen habe. Die habe ich zu meinem CD-Player dazu geschenkt bekommen. Ich wollte unbedingt einen CD-Player haben und da gab es Ronnie's Pop Show.
Trotz Affe.
Ja, aber da war I Crucify von Army of Lovers drauf. Oh, das wollte ich unbedingt haben.
Das mochte ich auch.
Ich fand auch das Video ganz toll aus Gründen.
Ja, ich glaube, ich kenne die Gründe.
Ja.
Die Nurse.
Ja, das kann gut daran gelegen haben. genau. Ja, okay, also Ronnie's Pop Show war bei mir im Haus, das stimmt. Und ich habe also erst ganz spät überhaupt mal in Donkey Kong Country reingeguckt, und zwar als das Mini-SNES erschienen ist. Und da ist ja ein Teil mit drauf. Und ich weiß noch, wie ich früher die Tests gesagt habe, ja, das sieht ja schon ganz schön gut aus. Und also wenn man keine Vorerfahrung mit dem Spiel und heute einsteigt, ganz, ganz schreckliche Grafik. Das ist ganz komisch animiert und der ganze Hintergrund ist so ein Brei und ich bin da nicht mit warm geworden. Also leider, also von mir keine frühkindlichen oder Teenie-Gefühle dafür und deswegen bin ich bei Donkey Kong Country raus. Aber ich glaube euch, dass das gut klingt und sich gut spielt.
Ja. Ja, vertrauens.
Ich vertraue euch da.
Hat einfach diese Toy Story Faszination. Nur, dass man selber Toy Story gesteuert hat.
Ja, damals war das der Irre. Also ich habe das ja auch noch mitbekommen und die Screenshots, und ich habe ja gar keinen Zugang dazu gehabt. Ich konnte da ja überhaupt nicht ran. Und habe das aber, glaube ich, auch, als ich mir dann irgendwann per Emulator ganz viel nachgeholt habe, was ich als Kind und Jugendlicher gesehen habe, bin ich auch nicht auf Donkey Kong Country gekommen.
Na gut, wenn man auch keine Affen mag.
Ja, wenn man keine Affen mag, ist das nicht so das Spiel für dich. Ja.
Wir haben jetzt jeder dreimal in die Box hier gegriffen, sind eigentlich schon fast am Ende, aber nochmal in die Runde gefragt, habt ihr denn so ein Favorite, so ein Lieblingsspiel, Gameboy All-Time Favorite?
Ich habe ja traurigerweise einen großen Teil meiner Sammlung vor ein paar Jahren aufgelöst, weil ich Geld brauchte und mein Herz dann, ich dachte, ja, oh Gott, das kann man ja mal machen. Bin jetzt immer traurig, habe da Fotos von gemacht.
Diese Momente meinte ich übrigens vorhin. Wenn man zu diesem Teenager sein entfleucht.
Ja, das ist bei mir aber auch tatsächlich erst so 4-5 Jahre her, glaube ich, dass ich das vertickert habe. Aber die lagen halt rum. Ich hatte das ganz vergessen. Ich hatte im Keller geguckt und habe eine Kiste gefunden und die waren halt alle in Box. Also ich habe wirklich alle in Box, alle noch mit Packung da, mit Anleitung und so in einem relativ guten Zustand. Und da gab es halt auch wirklich dann schon damals ganz gut Geld dafür. Und guck, dass ich habe hier eine ganze Menge Sachen, zu denen ich habe hier BC Kid oder Maru's Mission, Castlevania Adventure, Dino Blaster, Batman, zu denen ich allen noch was erzählen könnte, aber das kann man ja mal anders drauf bringen. Und habe jetzt groß überlegt, ob ich es über Nemesis erzähle, also Gradius hieß das ja auch, oder kennen wir als Gradius Nemesis, oder aber Parodius, und habe mich für Parodius entschieden, weil an Parodius, warum auch immer ich das verkauft habe, weil da hängt eigentlich echt mein Herz dran. Das mochte ich total gerne. Und Parodius hat ja eine lange Geschichte. Da gab es ja Arcade-Teile für. Es gab fürs, ich glaube, fürs NES müsste es einen Teil gegeben, fürs SNES auf jeden Fall auch und später auch viele weitere Teile. Und Parodius ist, wie der Name schon sagt, eine Parodie auf Shoot'em-Ups. Und bietet eine ganze Menge merkwürdiger Charaktere. Es bietet Vic Viper, den man aus Nemesis kennt. Das ist das Nemesis- oder Gradius-Raumschiff. Und dann kann man aber auch einen dicken Pinguin steuern oder einen Oktopus und ich weiß gar nicht, was noch alles für Viecher. Und auch die ganzen Gegner sind so kleine, knuffige Tiere, gegen die man eigentlich vorgeht. Und zum Beispiel ist das der erste Endgegner, ist ein Piratenschiff mit einem riesigen Katzenkopf, gegen das man kämpft. Und ein anderer Obergegner ist ein Papagei, ein Piratenpapagei mit einem dicken Bauchnabel. Den muss man immer auf den Bauchnabel schießen, um ihn zu besiegen. Und in einem Level taucht so eine Las Vegas Glamour-Dancerin auf. Also eine, nicht so eine Striptease-Frau, sondern eher so eine mit so ganz viel so Glitter an ihrem Körper, mit so diesem riesigen Hut. Wisst ihr, was ich meine? So in alle Richtungen, so was hochsteht.
Ja.
Und so ein Glitzer-Bikini an und so ganz Zeug. Und die tanzt da so wie man sich Shiva irgendwie vorstellt, durch so einen Gang, also die Arme nach oben und die Beine so auseinander und tanzt durch diesen Gang. Und um an ihr vorbeizukommen, muss man halt zwischen ihren Beinen durch und dann mit ihren Füßen mitgehen und zwischen diesen Beinen bleiben, um da irgendwann wieder rauszukommen gegen Ende.
Okay.
Und Parodius ist voll mit solchen Einfällen. Und es sieht fantastisch aus, es hat wirklich gute Grafik und es hat das Wichtigste, es hat einen unfassbar guten Soundtrack, der so aus klassischen Stücken besteht, aber auch aus anderen Stücken der Reihe, das ist ja von Konami, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die hatten ja ein großes Shooter-Arsenal und packt viele Konami-Charaktere damit rein. Und es ist wirklich eins der unterhaltsamsten Side-Scrolling, es gab ja jetzt nicht so fürchterlich viel, aber Side-Scrolling-Shooter-Spiele, die ich auf dem Game Boy, ich mochte das noch lieber als R-Type und halt auch tatsächlich noch lieber als Nemesis. Es hatte halt auch netterweise nicht diesen unfassbaren Schwierigkeitsgrad, den Nemesis mitgebracht hat. Und aber ein ähnliches Aufrüstsystem, genau wie bei Nemesis, konnte man unten, man hat Power-Ups eingesammelt und konnte dann unten auswählen, was man damit macht. Und dann gab es irgendwelche Bonusglocken noch und nöcher. Und das Tollste war für mich, als, wie gesagt, ich bin großer Freund der Gameboy-Musik, da wird mir mal ganz warm ums Herz. Und Parodius hat im Startmenü eine Option, wo man sich die einzelnen Musikstücke aus dem Spiel anhören könnte. Also die wussten auch, was sie da gemacht haben und wie cool das eigentlich ist. Und da können wir ja ganz gerne mal ganz kurz reinhören. Ja, und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie Parodius klingt und warum mich das damals so begeistert hat. Und ja, ist, glaube ich, auch ein Spiel, was jetzt nicht so super bekannt ist. Ich weiß nicht, hat euch beiden das überhaupt was gesagt, als ihr das gehört habt?
Überhaupt nicht.
Ich habe den Namen gehört und ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal kapiert, dass es damit gemeint ist, dass es eine Parodie ist. Und deswegen dachte ich, ich will schon das richtige Spiel haben. Also ne, das ernst gemeinte. Und dann ist es irgendwie völlig aus meinem Radar verschwunden. Aber es klingt super einfallsreich.
Europäisches Spiel?
Nee, japanisches.
Okay.
Ja. Also es gibt ja ganz viele Teile. Es gab später auch noch, glaube ich, Sexy Parodius. Das hat mich natürlich dann auch gereizt. Aber es gab es dann nicht mehr auf dem Gameboy.
Nee, ich habe tatsächlich nie von gehört, glaube ich. Aber scheint ja so eine Eigenheit von Shoot'em'ups zu sein, dass die einen geilen Soundtrack haben. Also wenige Shoot'em'ups, die keinen guten Soundtrack haben. Also weil du gerade auch R-Type gesagt hast.
Ja, R-Type war ein mega Soundtrack, ja. War auch toll auf dem Gameboy. Also ich mochte es, hab's auch wirklich gerne auf dem Gameboy gespielt. Mhm. Obwohl ich es auf dem Atari auch hatte. Aber war eine gute Version, die es auf dem Gameboy gab. Ja, Tobi, wofür brennt denn dein Gameboy-Herz? Was ist denn hier dein Favorit, den du uns heute mit ans Herz legen möchtest?
Ich habe gerade so ein bisschen hin und her überlegt. Ich glaube, so den einen Favoriten habe ich da auch gar nicht. Wir haben über viele schon gesprochen heute Abend. DuckTales, Super Mario Land 1 und 2, alles super Spiele. Ich glaube, jetzt auf die Schnelle, ich würde mich tatsächlich, auch weil es hier vor mir liegt, tatsächlich für Golf entscheiden.
Wie soll das denn bloß?
Aber auch schon mal in einer Sommerfolge drüber gesprochen, kurz. Man kann auch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ist auch ein, ja, wie der Name schon sagt, ein sehr simples Golfspiel oder eine Golfsimulation, wenn man so will. Auch aus der ersten Welle an Gameboy-Spielen, die es so gab. Also ein sehr, sehr altes Spiel von 1990. Und man kennt ja Golfsimulationen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal eine Golfsimulation gesehen und sie daraufhin entweder gehasst und nie wieder angefasst oder war davon begeistert und hat sich dem näher gewidmet. Und die funktionieren ja auch alle relativ ähnlich. Und ich mag Golfsimulationen und finde, dass die hier auf dem Gameboy, dafür, dass es auf dem Gameboy ist, auch relativ gut funktioniert. Also man hat schon so ein paar mögliche Einstellungen. Man kann halt aus einem relativ großen Arsenal von Schlägern wählen. Man hat es mit Einflüssen wie Wind und Gefälle und all solchen Dingen zu tun. Und das bildet also das Golfspiel schon relativ realistisch ab.
Wie wird denn Gefälle dargestellt?
Also du hast zum Beispiel auf dem Grün, was ja Gefälle hat, geht mal rauf, mal runter. Das wird dann von Pfeilen, die in der entsprechenden Richtung zeigen, dargestellt. Und man kann so auch schon das Grün so ein bisschen lesen und also es hat schon so alle wichtigen Faktoren, die so eine Golfsimulation braucht, irgendwie schon mit dabei. Natürlich nicht ganz so in der Tiefe, wie es vielleicht ein moderneres Tiger Woods oder Lynx irgendwie mitbringt, aber für so ein kleines, altes Gameboy-Spiel ist das schon echt ganz okay. Und das war für mich auf jeden Fall mal ein großer Zeitvertreib. Es gibt da zwei Plätze, es gibt den US-Platz und einen in Japan. Die haben beide jeweils 18 Löcher. Das Coole ist, das Spiel hat auch ob seines Alters, sehr ungewöhnlich, eine Batterie. Das heißt, du kannst auch hier die Spielstände abspeichern. Das war auch relativ ungewöhnlich für so ein kleines, niedliches, frühes Spiel.
Sehr früh, ja.
Und man ist ja auch ein bisschen in die Irre geführt. Auf dem Cover der Cartridge und der Verpackung ist Mario zu sehen, wie er hier den Ball schlägt. Der spielt eigentlich in dem Spiel selber keine große Rolle. Also es gibt so eine kleine kurze Sequenz, wie Mario vom Clubhaus auf den Golfplatz geht. Da kann man ihn einmal sehen, aber ansonsten spielt er selber im Spiel keine weitere Rolle. Und ja, das ist wirklich so eines der Spiele, die ich sehr gerne und oft gespielt habe, immer mal wieder so zwischendurch. War ja durch das Abspeichern auch locker möglich, dass man das mal eben so zwischendurch anmachen konnte und einfach auch aufhören konnte, wenn man keinen Bock mehr hatte. Und von daher würde ich mich so ja als bisher noch nicht genannten All-Time-Classic für Golf entscheiden.
Total schön. Ich mag hinten auf der, ich habe gerade gemerkt, während ich mir die Packung angeguckt habe, dass ganz viele dieser Packungen so einen Spruch vorne draufstehen haben. Bei Golf steht zum Beispiel Abschlag zu Spaß und Herausforderung. Balloon Kid sagt mir Herausforderung, Abenteuer und himmlisches Vergnügen und du hast dir gerade Tennis gegriffen. Tennis macht einen Schreibfehler und sagt Abschlag statt Abschlag.
Ja, sie machen noch einen und hier steht Aufschäge.
Mögen halt keine Aids.
Aufschäge an der Grundlinie. Schmetterbälle direkt am Netz. Profi-Tennis-Action für einen oder zwei Spieler.
Ich mag auch total, dass auf der Golfpackung hinten drauf steht Birdie, Boogie, Par oder Eagle. Nur sie entscheiden. Wenn das so einfach wäre. Wenn ich mich am Anfang heute spiele ich nur Eagle. Kein Problem. Okay. So ist das dann halt.
Ja.
Ich glaube, ich habe das Gameboy Golf, also ich weiß noch nicht, ich habe ganz
coole Erinnerungen daran. Es kann sein, dass, entweder habe ich nur einen Test gelesen oder ich habe es mal gespielt. Ich hatte mal so ein ganz obskures Modul, das ein Freund aus Mallorca mitgebracht hatte. Da waren 80 Spiele drauf.
Oh, Qualität.
Und, ja. Und da war halt, das war ja so ein Raubkopierding.
Ja, ja. Und, was? 80 Spiele? Das ist ein Raubkopierding? Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und es kann gut sein, dass da Golf mit drauf hat, ich da mal reingeguckt habe. Ich bin aber prinzipiell ein großer Freund von Videospiel Golf. Damals links hast du ja erwähnt, irre, also was das für eine Grafik hatte einfach, das war, hat mich umgehauen. Allein wegen der Grafik habe ich das schon gespielt. Und ich musste gerade denken, eins tatsächlich meiner Lieblings-Gamecube-Spiele war Ace Golf.
Ah, okay.
Und Ace Golf hatte so Herausforderungen, die man schaffen konnte, um da irgendwie weiterzukommen. Und da gab es eine, da musste man innerhalb von mit zwei Schlägen einlochen. Und das war dann auch so Trick heraus. Und dann standen, aus Gründen standen da Häuser irgendwie rum und man musste zwischen zwei Häusern, die ganz aneinander, musste man durchschlagen. Und dahinter gab es um das Grün rum relativ viele Bunker. Und eigentlich bist du 90% der Felder in einem Bunker gelandet und musstest dann mit einem Schlag von da aus einlochen. Und ungelogen, ich und David, ein Kumpel aus Leipzig, wir haben immer, wenn wir uns getroffen haben, wenn er bei mir war, haben wir halt gespielt und wenn ich zu ihm bin, bin ich im Gamecube mit eingepackt, wir haben immer uns betrunken und Ace Golf gespielt. Und ich hatte davon ein Video und ich habe dieses Video nicht mehr. Irgendwann hat es David geschafft, nach bestimmt 2 oder 3 Jahren, wo wir das schon hatten, diese Herausforderung zu meistern. Und wir sind wirklich aufgesprungen, haben uns die T-Shirts vom Leib gerissen, haben gejubelt und haben eine Flasche Sekt aufgemacht, um Davids Sieg über Ace Golf zu begießen. Das war das ist meine Lieblings-Golf-Spiel-Erinnerung.
Sehr geil.
Und ja, deswegen glaube ich dir sofort, dass du viel Spaß mit dem Gameboy-Golf hattest.
Er ist ja auch ein relativ, oder was heißt ungewöhnlich? Das Genre ist ja schon so ein bisschen spitz, sage ich mal. Also ist nicht für jedermann geeignet, da muss man schon Bock drauf haben. Und ich meine, ich war auch, als ich gespielt habe, damals, keine Ahnung, 12, 13, 14 oder sowas. Also jetzt auch nicht so das Alter, wo man sich Golfspiele reinzieht. Aber ich fand es irgendwie cool. Vielleicht aber auch, wir haben es schon oft gehört heute, aber wir hatten ja nichts. Halt eins von diesen 4 Spielen, die ich hatte. Und dann hat man es eben sich auch ein bisschen intensiver angeguckt und einfach gespielt. Aber ich habe auch so eine witzige Golfbekanntschaft, Freundschaft. Mein lieber Freund Malte, mit dem habe ich so Anfang der 2000er sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne, sehr ausufernd Tiger Woods, was war das, 2001 oder 2002 gespielt. Auf der Xbox war das, glaube ich.
Wann hast du die PGA-Tour spielen oder war der Tiger Woods mal was eigenes?
Nee, das hieß Tiger Woods, das Spiel. Okay, ich dachte, tatsächlich. Ja, okay. Da gab es dann auch jedes Jahr ein neues, glaube ich. Oder es war nicht meine Konsole, deswegen, ich habe noch mitgespielt, er hatte das. Aber da haben wir auch Abende stundenlang vor dem Teil verbracht und Golf gespielt. Und das war natürlich dann schon mal so eine andere Generation von Golfspielen. Das sah schon echt ganz gut aus, schon so mit digitalisierten Charakteren und so. Und einfach dieses stundenlang fast schon meditative Golfspielen mit Vogelgezwitscher und allem, was dazugehört, das hat schon Bock gemacht. Also da konnte man wirklich sehr, sehr entspannte Abende vorverbringen.
Ja, Golf ist überraschenderweise ein extrem tolles Zweispielerspiel. Also so alleine, okay, aber immer wenn ich einen Kumpel da hatte, egal was, also auch wenn wir Soul Calibur da hatten oder sonst irgendwas, am Ende haben wir immer da gehockt und haben das Ace Golf angeschmissen und uns da bekämpft beim Golf und das ist war super. Also ganz ehrlich, das hätte ich nie gedacht. Das war so ein Grabbeltischkauf. Ne? Es gab irgendwann, haben sie die Gamecube-Sparte dicht gemacht und da hatten sie bei Mediamarkt jede Menge Spiele, so wie auch Sachen wie BMX Triple X geholt oder so. Dachte mir, naja, für einen Fünfer kann man ja mal reingucken, ob das was taugt. und da war aber auch Ace Golf dabei und das war der Shit. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, manchmal gibt es diese überraschenden Glücksgriffe.
Ja, ich würde sagen, ich schmeiß noch eine Anekdote rein, quasi mit dem Gegenteil von dem Glücksgriff. Ich glaube, Philippe hatte vorhin schon erwähnt, manchmal hat man ja auch nur so geguckt, weil die Packung schön aussah und wusste gar nicht so viel über das Spiel. Ähnlich ist es Harald ergangen, ein Kumpel von mir, der schon seit Jahren in Hongkong sitzt und dort wichtige Dinge macht, der ganz heiß drauf war, uns noch was beizutragen. Der hat mir, glaube ich, sogar 2 Sachen geschickt. Hier sind Haralds Erfahrungen mit, ich glaube, es ging darum, dass er da ein Spiel hatte, was ihm nicht so, ich fand das übrigens ganz gut, aber was ihm dann nicht so angetan hat.
Ja, was damals ja auch noch mit dem Gameboy eine interessante Erinnerung war, dass man zu der Zeit ja Spiele einfach nur nach dem Cover gekauft hat und sowohl gar nicht wusste, was dann da eigentlich für ein Spiel bei rauskommt und man das auch vielleicht durch fehlende Englischkenntnisse gar nicht wusste. Also ich weiß noch, dass ich mir damals Pinball Revenge of the Gator gekauft habe Und ich war in froher Erwartung, dass das irgendein Actionspiel ist und irgendwas mit Krokodilen und die man vielleicht abschießen muss oder so. Naja, und ich war dann echt mega enttäuscht, dass das einfach nur ein Flipper war und nichts anderes. Oder auch Spiele wie Terminator 2 oder 1, keine Ahnung. Das war ja ein absolutes Schrottspiel. Ja, und das habe ich natürlich nur aufgrund des Namens gekauft und sonst gar nichts. Und das war eine mega Enttäuschung.
Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte Revenge of the Gator auch von einem Freund ausgeliehen. Ich fand das total geil.
Ich fand es auch gut. Also, ich war ein okayer Flipper.
Ja, ich habe früher sowieso ganz gerne Flipper-Spiele gespielt. Ich glaube, die auch von Epic, glaube ich, damals so eine Flipper-Reihe mit so Science-Fiction-mäßig angehauchten Flippern. Die fand ich auch total cool.
Ja.
Und Revenge of the Gator war ja eigentlich super abwechslungsreich. Ne? Du hattest ja sonst Minispiele noch und einen mehr bildschirmigen Flipper.
Ja.
Und ich fand auch, das sah sehr knuffig aus. Und die Musik war auch schön. Hatte irgendwie eine ganz, ganz nette Titelmelodie, die ich mochte. Also, das fand ich ganz cool eigentlich.
Krass, wie solche Themen plötzlich Erinnerungen aus dem Schädel so rauspulen, die, von denen man vergessen hatte, dass man sie vergessen hatte. Also so im Untergrund sind die. Jetzt gerade ist mir wieder eingefallen und ich glaube, ich habe jetzt circa 30 Jahre nicht mehr dran gedacht, dass es ein Flipper-Spiel gab, bei dem ich mich gewundert habe, egal ob ich links oder rechts auf dem Steuerkreuz drücke, es bewegt sich nur die linke Schippe, also der linke Flipper. Was ist denn da? Ach so, das Steuerkreuz ist der linke Flipper und die beiden AB-Tasten sind der rechte. Ah, okay, jetzt raff ich. So tief versunkene und fossilisierte Erinnerungen werden wieder hervorgekramt.
Ist ja schön, dass wir darüber gesprochen haben heute. Und ich glaube, dann haben wir es auch mal wieder, oder?
Wir haben zumindest ein rundes Päckchen geschnürt, glaube ich.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat, in Form von Kommentaren, Lobpreisungen, nett gemeinter Kritik, warmen Worten und Apple Podcast Bewertungen.
Sebo, schön, dass du da warst.
Ja, es war mir eine große Freude und war schön, mal wieder länger über den Gameboy reden zu können, der ja doch ein wichtiger Teil meiner Kindheit war und auch meiner Videospielentwicklung. Und ja, wir können uns da gern nochmal wieder irgendwann hinsetzen, falls wir noch Redebedarf haben. Ich hätte noch ein paar Sachen.
Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Spiele rumliegen, die es nochmal zu besprechen gilt. Doch, ich glaube, es könnte nochmal eine zweite Runde geben.
Also
gehe ich auch von aus.
Ja, und hat viel Spaß gemacht mit euch beiden, sich da auszutauschen. Und ist ja auch schön, eure Eindrücke zu hören und auch ein bisschen was über Spiele, die an mir vorbeigegangen sind, nochmal doch ein bisschen mehr Input zu bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat's auch allen gefallen und ihr empfehlt uns weiter und schwelgt selbst in wohligen Erinnerungen an selige Gameboy-Tage.
Auf jeden Fall bleiben wir beim Spielziegel dran, an demjenigen, und ihr bleibt auch dran am Drücker.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
Natürlich hatte ich schon einen Gameboy. Ich hatte den alten Gameboy und dann hatte ich sogar den Gameboy Color in durchsichtig lila. Aber mir fällt keine witzige Anekdote dazu ein. Höchstens, dass ich den geschenkt bekommen habe mit Dr. Mario und ich nie damit spielen konnte, weil meine Mutter stundenlang auf Toilette saß und dann mit Dr. Mario gespielt hat.